Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und wir begrüßen euch recht herzlich zu dieser zweiten Interviewfolge nach dem Neustart. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gast an meiner Seite. Der liebe Matthias Schnappka hat sich die Zeit genommen, meinen Fragen heute Reden und Antwort zu stehen. Matthias, vielleicht magst du zum Einstieg einmal kurz dich und so deine Funktion und dein Team vorstellen.
Oh, zum Einstieg und kurz, das ja. Ist immer genau, so fange ich irgendwie jede Frage an. Also erstmal vielen Dank, Lukas, für die Einladung. Ich spreche einfach gerne über diese Themen, was wir da im Radsport machen. Von daher freue ich mich mal auf deine 20 Fragen, die ich ja noch nicht kenne. Vorstellen, keine Ahnung. Ich bin 46 Jahre, heiße Matthias Schnappka und hat irgendwann mal die blöde Idee, ein Radteam zu gründen. Und das mache ich jetzt schon relativ lange. Und ein Teil des Teams beschäftigt sich mit Radsport in Afrika. Da sage ich immer direkt dazu, dass das eigentlich sogar für viele vielleicht gar nicht so direkt greifbar, aber das hat sogar ganz großen Ursprung im deutschen Radsport, weil ich halt zu der Generation zähle, die das ja alles irgendwo erfahren haben, wie der deutsche Radsport, also der Straßenradsport zusammengebrochen ist und wir immer so eine seltsame Perspektive hatten, dass damit ja eigentlich alles beendet wäre und warum denn in Frankreich noch Leute die Tour de France schauen. Und da ist so eine Option oder was uns da antreibt, ist irgendwie zu sehen, dass es halt auf der ganzen Welt super viel krassen Radsport gibt, den wir hier gar nicht so immer im Blick haben. Und ja, das ist so ein bisschen auch mit Antrieb des Teams. Und so eine andere kleine Richtung ist, das Ganze heißt ja Bike Aid und nicht aktuell nach irgendeinem Sponsor. Das ist natürlich immer ein schwieriges Unterfangen, wie weit wir das treiben können. Aber das ist halt ein sehr bewusster Schritt, der auch wieder für Leute, die nicht aus dem Radsport kommen, für gar nichts Besonderes klingt. Aber im Profi-Radsport ist das ja praktisch so ein bisschen eigentlich den Profi-Radsport von Kopf stoßen, indem wir halt praktisch eigentlich ein Vereinsteam sind, also einen echten Verein, wo es Mitgliedsbeiträge gibt, wo es eine Vorstandswahl gibt, wo von jung bis alt jeder Mitglied werden kann und gleichsam halt ein Profiteam darüber steht.
Ja, da werden wir auf jeden Fall
auch mal so einen kurzen Einriss.
Da werden wir auf jeden Fall auch noch im Detail drauf eingehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Du hattest damals die Idee, ich glaube, zusammen mit Timo Schäfer habt ihr am Ende das Team Bike Aid gegründet. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, jo, lass uns da mal so ein Projekt angehen? Das ist ja kein kleines Unterfangen, denke ich mal, auch so auf bürokratischer und organisatorischer Ebene.
Ja, auch da, das wirst du jetzt über die Zeit des Podcasts auch merken, ich muss immer gucken, wo ich mich kurz fasse oder von welcher Richtung ich anfange, weil auch für die Gründe des Teams gibt es tatsächlich eine unendliche Bandbreite von Richtungen, sich dem anzunähern, was uns da bewogen hat, wie wir dazu gekommen sind. Vielleicht so eine ganz lokale Sache hat damit einfach zu tun, ich komme aus dem Saarland. Als ich jung war, bin ich zum Mountainbikesport gekommen, weil es einen Klaus Bouillon gab, das war der Bürgermeister der Stadt St. Wendel, irgendwann später unser Innenminister. Und der hat über viele Jahre praktisch alle Großevents des Weltradsports ins Saarland vorrangig erstmal nach St. Wendel gebracht. Also bin ich und auch zum Beispiel Timo selbst zum Radsport gekommen, weil wir als kleine Jungs da den Mountainbike-Weltcup geschaut haben. Und das kann man dann noch weiter treiben. Da war dann Tour de France, Deutschland-Tour, Cyclocross-Weltmeisterschaft. Den Satz habe ich jetzt auch schon tausendmal gesagt und der Giro d'Italia ging nebenbei auch mal da durch. Und das hat so ein bisschen zu einer kuriosen Situation geführt, dass ich bin zum Beispiel mal in Flandern irgendwo ein Amateurrennen gefahren, so ein Kirmesrennen und habe dann gesagt, wo ich herkomme. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ja dort, wo irgendwie die Hölle los ist, wo das Zentrum des Radsports ist. Und das halt als Saarländer in Flandern, da denkt man irgendwie so, die haben, glaube ich, irgendwie, die stehen gerade auf dem Kopf, weil das ist aus unserer Perspektive ja ein bisschen andersrum gelagert. Aber die Belgier waren halt dann auch zu der Zeit oft bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft in St. Wendel. Und so hatten wir halt eine Phase, wo praktisch im Saarland alles, was an Radsport-Groß-Events in der Welt existiert, hier vor Ort war. Gleichsam aber der regionale Radsport eigentlich sehr, sehr schwach war. Also da gab es keine Strukturen, irgendwo professionell Radsport für Nachwuchs sich zu entwickeln und so weiter. Und das ist so ein regionaler Aspekt zum Beispiel, wo wir irgendwann gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass wir hier die Tour de France hier holen, all diese Dinge, Mountainbike-Weltcup zeitweise mit 30.000, 40.000 Zuschauern, dementsprechend natürlich auch Sponsoren, Unternehmen hier aus unserer Region, die sich da als Großpartner engagiert haben und gleichsam passiert regional wenig. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, da muss ich doch irgendwie mal ein Team entwickeln. Diese, sag mal, sehr naive Vision damals war halt, Tour de France war im Saarland und bei Wikipedia steht das immer noch so drin, es ist verbrieft als die Flachetappe mit den meisten Zuschauern jemals, nämlich 1,2 Millionen. Das Saarland hat 1 Million Einwohner, also es waren mehr Leute an der Strecke als Einwohner im Saarland. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn sich sowas im Saarland entzünden lässt, wie ließe sich das denn steigern oder was wäre denn jetzt da denn das Nonplusultra davon, das wäre, wenn eigentlich ein saarländisches Team in diesem Rennen gewesen wäre. So, das ist so ein Ansatz, eben wie gesagt, von verschiedensten Richtungen zu erklären, wie wir da irgendwie drauf gekommen sind, uns mit Radsportteam und Organisation zu beschäftigen.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, ihr habt eher einen unkonventionellen Ansatz mit einem Verein im Hintergrund, ihr habt nicht irgendeinen Sponsoren auf der Brust, trotzdem gibt es euch ja jetzt dann doch schon recht konstant und länger auf der deutschen Radsportbühne. Wie gelingt einem das, so ein nachhaltiges Projekt auch aufzubauen? Man sieht ja gerade, Jahr für Jahr sterben irgendwelche anderen Teams auf allen Ebenen irgendwie aus. Und euch gibt es ja zumindest eben im deutschen Conti-Bereich jetzt doch schon eine ganze Weile.
Ja, also Sponsoren haben wir durchaus auch auf der Brust. Klar, wir haben Hauptsponsoren,
nicht im Teamnamen,
auch
genau.
Kleinere Sponsoren, nicht im Teamnamen. Wie gesagt, ich muss auch immer dazu sagen, ob uns das für immer gelingt, weiß ich nicht. Es wäre schön, diese Bike-Aid-Idee groß genug werden zu lassen, dass die für Sponsoren so interessant ist, sich damit weiter zu verbinden und es aber auch wachsen zu lassen. Der Profi-Radsport selbst lernt es halt andersrum. Gleichsam, aber das sind dann eben diese ganzen vielen Themen, hat der Profi-Radsport ja genau deswegen auch so seine Probleme mit der Stabilität und Nachhaltigkeit. Ansonsten, ja, wenn du sagst, so lang schon, also für mich gefühlt, ich sehe uns weiterhin eigentlich wie so eine Art Newcomer in diesem Bereich, weil ich mich überhaupt gar nicht zu diesem Profi-Radsport-Straßenzirkus eigentlich so emotional zugehörig fühle. Ich komme vom Mountainbike mittlerweile meine Kinder fahren auch Mountainbike-Rennen. Und ich bin praktisch nicht sozialisiert jetzt im Sinne so als Nachwuchssportler in Straßenvereinen und so weiter, sondern ich war damals auch Mountainbike-Nachwuchssportler. Das war immer so ein konträr Ding eigentlich zum traditionellen Straßenradsport. Und so fühle ich mich halt bis heute weiter. Das ist vielleicht ein falsches Selbstbild, weil, wie du sagst, irgendwie machen wir das jetzt schon viele Jahre. Also jemand anderes wird sagen, wir zählen da schon lange dazu. Aber unsere Position ist eigentlich immer so, dass wir uns da möglichst nicht zugehörig fühlen im Sinne, so Teil des Systems zu sein oder Teil der Gewohnheiten, sage ich mal vor allen Dingen. Weil das, was uns da so am meisten interessiert, ist immer wieder aufs Neue zu schauen, wo können wir uns da selber hinterfragen und was können wir da anders machen. Mir ist da auch immer wichtig, bei all dem, was wir machen, das ist nicht so, dass wir davon ausgehen, dass wir das alles besser machen oder schlauer oder so. Aber so ein bisschen disruptiv unterwegs zu sein und halt selber immer zu gucken, was könnte sich da verändern und zumindest zu versuchen, das ist so ein Antrieb davon, weil was man, denke ich mal, auf jeden Fall sagen kann, ist, wer irgendwie so ein bisschen internationale Radsport-Nachrichten liest, egal welche Plattform, die Berichte wiederholen sich seit 30 Jahren oder seit ich sowas lese. Es steht halt immer da drin, dass Profi-Radsport-Straßenkonzept als wirtschaftliches Konstrukt ist höchst fragil, ist nicht nachhaltig, funktioniert nicht. Diese Dinge sind immer gleich. Man versucht da immer mal so Kleinigkeiten. Da bilden sich neue Teams, die schreiben ihre Konzepte, große Worte. Sie sind jetzt das neue Team, machen das alles anders. Es sind aber nur Worte, weil konzeptionell ist es trotzdem exakt identisch zu allem, was da war. Und gelingen so lang, wie du gesagt hast, gefühlt ist es tatsächlich nicht so, sondern das geht alles irgendwie super schnell und die Zeit verfliegt und ich glaube eigentlich immer noch, dass wir gerade damit angefangen haben. Aber genauso über die Jahre, ist das Ganze schon halt so ein anderes Thema da drin, auch irgendwo ein ganz schöner Verschleiß, weil das ist alles mit sehr viel Enthusiasmus zu machen, mit sehr viel Ja, im Prinzip Selbstaufgabe. Also in der Regel niemand, der ein Kontinentalteam organisiert, profitiert ja wirtschaftlich davon. Das ist auch immer so so eine leicht verschrobene Wahrnehmung, gerade wenn man mit jungen Sportlern darüber diskutiert. Da gibt es immer diese Diskussion Teammanager, Sportler oder so. Wer beutet da wen aus oder warum tun Teammanager das oder jenes Sportler vorenthalten? Ich hoffe, dass wir da als Team immer noch sehr, sehr nah an den Sportlern sind, weil das war auch so eine Geschichte, dass wir uns von Anfang an immer als Team von Sportlern für Sportler definiert haben. Also im Sinne möglichst flacher Hierarchien. Das ist, ich habe es ja selber nicht gegründet, jetzt als irgendwo ältere Person, die mitten im Leben steht oder irgendwo Richtung Rente geht und sagt dann so aus Spielerei, ich mache ein Kontinentalteam, sondern ich war selber noch sehr jung, als ich mit den ganzen Dingen angefangen habe. So definieren wir das auch weiter. Aber ich würde trotz aller Kritik, die auch Sportler oft haben oder so, ich auch allen anderen in Deutschland, jeder, der ein Kontinentalteam organisiert, ich meine, wir kennen uns alle persönlich, ich würde sagen, da gibt es nicht einen, der nur annähernd wirtschaftlich davon profitiert, sondern wenn genau andersrum. Also im Prinzip müsste sich jeder immer die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, diese ganze Zeit da reinzustecken, was wir am Ende machen, weil wir einfach Spaß an dieser Sportart haben. Aber wenn man das jetzt irgendwo ganz rational betrachten würde, würde man sagen, um Gottes Willen, mach mal besser was Vernünftiges mit deiner ganzen Zeit.
Du hast jetzt angesprochen, ihr versucht Dinge anders zu machen, ein bisschen nicht euch immer den Mechanismen, die schon bestehen, zu unterwerfen, und ihr verfolgt eben auch eine größere Mission als nur Rad zu fahren und Rennen zu gewinnen. Steht euch das bei der Sponsorensuche im Weg, oder würdet ihr sagen, dass es das vielleicht sogar so ein bisschen einfacher macht, weil eine klare Vision erkennbar ist, die darüber hinausgeht, eben den Fahrrad als oder den Radsport als Wettbewerb wahrzunehmen?
Ja, auch da gibt's kein Schwarz und Weiß. Das ist in jedem Einzelfall anders. Und ich benutze da blöderweise immer so dieselben Wörter. Das sind irgendwie für mich alles sehr komplexe Themen. Es kommt darauf an, mit welchem Sponsor man über was spricht, was den Sponsor antreiben würde, in den Radsport zu gehen. Da sind wir auch wieder bei diesen wirtschaftlichen Themen. Ich würde mal so anfangen. Also zum einen ist es halt so, wenn man selbst bei der Tour de France sich das Ganze anschaut, aber dann egal runter in die Pro-Teams, in die Kontinentalteams, welche Sponsoren sind da? Was ist deren Motivation? Wie trifft jemand die Entscheidung, im Radsport Sponsoring zu betreiben? Und da kommen wir halt relativ schnell dahin, dass ja selbst in der World Tour die Mehrzahl der Sponsoren oder sehr viele Sponsoren mutmaßlich noch nicht mal in, ich drücke mich da jetzt mal so aus, so ein rational am Konzept Schreibtisch mit einer Werbeagentur, wie auch immer, eine Entscheidung gefällt haben. Wir gehen als Unternehmen strategisch in den Radsport, weil wir das als die richtige Werbeplattform beachten, weil wir dort so und so unsere Kunden erreichen. Dass das so ist, vielleicht ist dagegen auch gar nichts einzusagen. Es gibt da eben dieses Wort, das nennt sich dann eben Mäzene. Genau genommen gibt es das auch in allen anderen Sportarten. Auch im Fußball gibt es genug, sagen wir mal, drittklassige Vereine, die leben von irgendeinem Groß-Kleinindustriellen in ihrer Heimatstadt. Da ist ja so grundsätzlich gar nichts dagegen zu sagen. Wenn jemand eben die Möglichkeiten hat, Sport zu fördern und möchte das, kann er das tun. Aber wenn wir halt von dem Wirtschaftskonstrukt reden, also von dem Wirtschaftscase Radsport oder welche Sportart auch immer, dann geht's ja eher darum, ist da das Return on Invest da, stimmen da die Reichweiten, die Medienzahlen, alles, was man damit erreichen kann, und ist das eine so getroffene Entscheidung? Und die Realität ist halt, wenn man da mal so ein bisschen durch die World Tour blättert, dann haben wir halt eine Anzahl von irgendwelchen Staaten, die teilweise fragwürdig sind, die haben vielleicht tatsächlich ein ernstes strategisches Interesse darin, das wir aber aus unserer deutschen Sicht zum Beispiel vielleicht gar nicht so gut heißen. Dann gibt es aber auch Unternehmen, man kann das ja auch benennen, also keine Ahnung, wenn man jetzt Ineos oder sonst was benennt, was verkaufen die, was wollen die mit dem Radsport erreichen? Ganz ehrlich gesagt, vielleicht ist auch eine Anmaßung von mir. Ich kenne den Herrn nicht, ich habe mit dem noch nie darüber gesprochen. Ich würde aber sagen, es ist ein Mäzen, der das einfach toll findet, ein Radsportteam zu haben, sich das leisten kann, weil mit seiner Werbung im Radsport verkauft er genau nichts. Er kann gar nichts verkaufen. Er hat gar kein Produkt, das ein Endkunde, der irgendwie über Werbung erreicht wird, kaufen könnte. Das, also den Business Case kann man gar nicht konstruieren. Und ja, das macht das irgendwie schon so ein bisschen fraglich. Anderes Beispiel, das habe ich immer gelernt bei der Tour de France, fand ich ganz interessant, habe ich früher auch nie so gesehen. Das war immer, Kollegen von mir, die haben mir da immer die Frage gestellt, überleg mal, welche Unternehmen werben denn vor Ort bei der Tour de France? Die Tour de France gilt als das drittgrößte Sportereignis der Welt, das größte jährlich stattfindet. Unter gewissen Zahlen kann man das tatsächlich so sehen, also was so die Medienzahlen, die Zuschauer vor Ort und so weiter angeht, die weltweite TV-Übertragung in Zeit und so weiter, trifft das alles zu. Interessant ist aber, dass die Hauptsponsoren der Tour de France weitestgehend sehr nationale französische Sponsoren sind, die auch ausschließlich auf dem französischen Markt tätig sind. Auch das nicht schlimm. Die haben in Frankreich natürlich mit der Tour de France das nationale Großereignis, erreichen dort sehr viel. Aber wenn man jetzt so Firmen wie Cofidis, Arjou Desert, FDJ und so weiter aufzählt, ich glaube nicht, dass außerhalb von Frankreich jemand weiß, was diese Unternehmen verkaufen. Also wenn man jetzt von einem globalen, weltweit wichtigen Sportevent redet, genauso wie Crédit Lyonnais, welche Sponsoren sind das? Das sind eigentlich alles nur national in Frankreich agierende Unternehmen. Es gibt natürlich Ausnahmen, also Continental, Coca-Cola, was auch immer, da gibt es genug andere Beispiele, aber trotzdem gibt es halt auch eine sehr nationale Ausrichtung da in Sponsoren, was ein bisschen konträr zu dem steht, was man sagt, was zum Beispiel eine Tour de France weltweit generiert. Jetzt habe ich schon wieder aber in tausend Richtungen gerade ausgeholt. Ich bin gar nicht auf deine Frage so genau eingegangen.
Ja, du hast ja gesagt, dass es komplex ist und darauf ankommt, mit wem du dann eben über mögliche Sponsoren Tätigkeiten oder Partnerschaften bei euch sprichst. Ich denke, das fasst es ja schon ganz gut zusammen, dass es wahrscheinlich beides ist. Für manche ist es ein Vorteil, dass ihr eben eine klare Mission habt, die über den rein sportlichen Anspruch hinausgeht, und bei den anderen ist es dann vielleicht eher ein Hindernis. Aber wenn du es nicht allgemein in die eine oder andere Richtung siehst, dann ist das, glaube ich, sagt das ja auch schon einiges.
Ja, also für zwei konkrete Beispiele vielleicht dann noch zu, die wir auch immer mit Sponsoren diskutieren oder die ich da drin wahrnehme. Das eine ist, wenn man gerade in Deutschland, hat man das ja in den letzten Jahren viel gesehen. Wir haben jetzt zum Glück seit sehr kurzem eigentlich einen Aufwärtstrend wieder in eine andere Richtung. Aber auch in Deutschland zum Beispiel, alle deutschen Profirennen, wissen wir, funktionieren nur wegen dem Jedermann-Rennen, wenn man es mal genau nimmt. Sei das wirtschaftlich, sei das die Akzeptanz in der Region, genehmigungstechnisch und so weiter. Von den Kommunen, die Städte, so ein Beispiel von der Redewendung, die viele Leute verwenden, die sich im Radsport organisatorisch tätig. Ich glaube, Fabian Wiegmann hat das auch mehrfach so formuliert. Eine Deutschlandtour oder in Eschborn, Frankfurt, rund um Köln und so weiter sind diese gleichen Formulierungen. Eine Stadt Köln sperrt nicht die Stadt Köln für 180 Profis. Das ergibt keinen Sinn, sondern da kommen halt, weiß nicht, 3.000, 6.000, 8.000 Jedermannfahrer dazu. Und dann wird das halt touristisch ein Wahnsinnsding für die Region, und dann macht das Ganze Sinn. Also das heißt, das Profirennen legitimiert sich wirtschaftlich über das Jedermannrennen. Das ist die deutsche Realität für Profiradrennen. Wenn wir die entsprechenden Aushängeschilder haben und ein Herr Lubowitz oder wie auch immer jetzt die nächsten Jahre aufs Podium fährt, dann passieren wieder andere Dinge, wie man sieht. Hat man jetzt ja gerade letzte Woche gesehen, ZDF steigt wieder in die Tour de France-Übertragung ein oder so. Dann geht das auf einmal in ganz Deutschland, in Deutschland ganz schnell. Aber eigentlich muss man immer sagen, in Deutschland, wir sind keine gewachsene Radsportnation. Es braucht da immer noch vieles dazu. Und das ist jetzt auch wieder das Thema, was du eben konkret gesagt hast. Als Kontinentalteam, das aus 14, 16 Sportlern besteht, hier zu einem Unternehmen zu gehen und zu sagen, wirb mit uns, dann erreichst du die und die Kunden. Einfachstes Beispiel, ich nehme jetzt ein Unternehmen aus der Radsportbranche. Bisschen despektierlich, extra so pointiert ausgedrückt, sprechen wir dann ganz gerne, ein Kontinentalteam besteht aus 12, 14, 16 Söldnern, Halbprofis, die gerne alles hätten. Mediale Reichweite der einzelnen Sportler vielleicht gar nicht so hoch, aber die machen natürlich so einen ernsthaften Sport, die trainieren viel, die müssen ihr ganzes Leben danach ausrichten, aber eigentlich generieren sie nicht wirklich den Wert und erreichen auch gar nicht so das kaufkräftige Publikum, was am Ende die Produkte kauft, sondern das sind in Deutschland die Freizeitfahrer. So, und darauf, was du jetzt gefragt hast, eben sage ich dann, okay, dann gibt's viele Unternehmen, da ist genau das, was wir machen, dass wir eben ein Profiteam das an sich als Kontinentalteam vielleicht ein bisschen wenig ist, aber auf eine echte Community aufbauend, multipliziert das am Ende dorthin, wo auch tatsächlich die Leute sitzen, die sich für die Produkte interessieren. Und bei den Partnern, die sich dann wirklich mit solchen Dingen, also bei den Ausrüstern zum Beispiel, die sich mit solchen Dingen mehr beschäftigen und die die Entscheidung nicht treffen zu sagen, ich sponsor das Kontinentalteam einfach, weil wir ein gutes Herz haben für ein bisschen semi-professionelle Spitzensportförderung oder weil das mein ehemaliger Klassenkamerad ist, dann sind das zum Beispiel schon ganz gewichtige Argumente, so dieses ganze Konzept da drumherum aufzubauen.
Mhm. Du hast es auch so ein bisschen schon angeschnitten. Ihr habt eben auf der einen Seite sportliche Ambitionen und auf der anderen Seite auch mit dem e.V. im Hintergrund natürlich auch soziale und nachhaltige Projekte, die ihr unterstützen möchtet, für die ihr Aufmerksamkeit generieren möchtet. Gibt es irgendwie Momente, wo das eine dem anderen im Weg steht oder gelingt es euch immer ziemlich gut, beides dadurch, dass ja das Conti-Team dann doch so ein bisschen abgegrenzt ist, von der Struktur des EVs, ganz gut einfach beides gleichermaßen mit gleich viel Herzblut anzugehen.
Also im Weg stehen tut sich's eigentlich nicht. Das ist nicht so, also das Empfinden hatte ich jetzt noch nicht.
Mhm.
Unser Hauptproblem oder unsere Hauptchallenge ist relativ häufig zu erklären, was wir alles machen. Also wer sich heute mit Sponsoring und Pitch Deck und so weiter beschäftigt und wie tut man ein CEO mit einer Information bestücken, da kann man sagen, irgendwie man braucht ein 20-sekündiges Video, was alles erklärt. Und bei uns ist das so, was BikeAid ist, zu erklären. Dann sage ich immer, hast du 2 Stunden Zeit, 5 Stunden oder einen halben Tag, dann kann ich dir sehr viel darüber erzählen, was wir alles machen. Und deswegen, wann immer ich mit Leuten zusammentreffe, die nicht wie ich autodidaktisch in dem Bereich unterwegs sind, sondern gerade so Medienprofis in Marketingagenturen, auch die können ich zaubern. Ich stelle denen aber immer die gleiche Frage. Kannst du mir helfen, BikeAid in einen prägnanten Satz zu bringen, wie wir das zukünftig beschreiben sollen? Weil wir eben das Profiteam haben. Wir haben den Verein. Der Verein selber sammelt Spendengelder für soziale Projekte, die wiederum aber überhaupt nichts mit unserem Profiteam zu tun haben. Nun hat unser Profiteam aber afrikanische Sportler und dann ist das also eine Melange, die irgendwie begrifflich ganz gern zusammenpasst. Das ist das Team, das hat afrikanische Sportler. Deswegen sammeln die Spendengelder für afrikanische Sportler. Nein, das macht der Verein nicht. Das ist ein Sperrkonto und geht an soziale Projekte in unserer Region, ganz selten an internationale Projekte. Und das alles zu erklären. So ein anderes Beispiel, was wir sehr häufig haben, ist, es gibt Leute, die haben mit mir im Profiteam zu tun und nach 2 Jahren, keine Ahnung, passiert irgendwas und die treffen auf irgendwas und sagen, hier ist irgendwie ein älterer Herr mit eurem Trikot gefahren, der hat mir irgendwas von einem Verein erzählt, erklär mir, das verstehe ich gar nicht. Dann sage ich, ja, das erzähle ich dir seit 3 Jahren, ich merke aber, das kam nicht an. Oder wir haben hier, keine Ahnung, betreutes Reiten für behinderte Kinder, die bekommen von uns seit Jahren kleine Spendenbeträge und auf einmal hören die im Fernsehen irgendeinen Bericht mit BikeAid drauf und irgendwas Profirennen in Afrika oder Türkei oder sonst wo und die sagen, wie, ich dachte, ihr seid da so eine Spendenorganisation. Und in dem Moment stellen wir immer wieder fest, okay, das ist für uns, wir leben das den ganzen Tag, wir machen das und das und das, aber das ist irgendwie alles immer so ein bisschen viel, wie man das auf den Punkt bringt, dass das bei jemand hängen bleibt. Das ist eigentlich eher so ein bisschen unsere Challenge. Wir selber, also wir stehen uns da nicht gegenseitig im Weg. Klar, wir haben ständig Zeitnot. Wir bräuchten immer 1000 Leute mehr, die uns helfen, weil wir in dem Verein Dinge machen wollen, mit Kindern Dinge machen wollen, mit Spendenaktionen Dinge machen wollen und das Profiteam allein frisst mich den ganzen Tag auf. Also so steht man sich dann schon im Weg, dass das alles immer ein bisschen viel ist, aber wir haben eher so das Problem, das zu erklären und auf den Punkt zu bringen, was machen wir denn da eigentlich alles?
Mhm.
Vielleicht ein Satz dazu, also mir gefällt immer der Satz, den sage ich aber auch jedes Mal. Wir sind das einzige Profiteam, das heute aufhören kann. Es spielt überhaupt keine Rolle für uns sozusagen für die BikeAid-Idee, weil den Verein wird es weitergeben und dann fallen uns andere Dinge ein. Das ist sowas, was mir gefällt zu sagen. Das hat so ein bisschen was Provokatives und gleichzeitig geht das genau in die Diskussion rein, denn völlig anmaßen. Wir vergleichen uns definitiv nicht mit Ineos oder so. Ganz andere Geschichte. Nur ich kann dort sagen, hört der Sponsor dort auf, bleibt nichts davon übrig. Und zwar exakt gar nichts. Weil außer den Sponsoringvertrag und die für die Zeit des Sponsoringvertrags mit vertraglich unterschriebenen Sportlern gibt es nichts. Und das ist genau das Problem sozusagen. Also wir machen gerne ein Conti-Team. Wir würden das auch gern weiterentwickeln. Wir schielen natürlich auch immer nach oben, was da geht. Wie weit können wir das treiben? Und genauso können wir sagen, wenn wir heute mit dem Conti-Team aufhören, wird uns noch lange nicht langweilig. Dann machen wir 1000 andere Dinge.
Ja, eine von diesen Dingen, du hast es angesprochen, sind die Spendengelder, die der Verein schon gesammelt hat. Ich habe auf eurer Website gelesen, über 1 Million Euro habt ihr mittlerweile in der Zeit gesammelt. Welche Projekte habt ihr damit unterstützt und wie werden die ausgewählt? Du hast gerade schon mal eine Sache angedeutet. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, wie genau das Gesamtkonstrukt gibt, weil vielleicht gibt's ja hier auch den einen oder anderen, der vielleicht auch noch eine Mark locker hat, die ja gerne bei euch anlegen würde und spenden würde.
Also erstmal die Erklärung, der Verein Bike Aids selbst zum Beispiel, der ist jetzt erstmal auch unabhängig eigentlich von mir entstanden. Mhm. Der Verein Bike Aid und ich selber mit meiner Freundin, wir haben zur gleichen Zeit angefangen, hier im Saarland was mit Radsport zu machen und irgendwann sind die Beteiligten sich über den Weg gelaufen, wir haben das alles zusammengeschmissen. Aber der Verein Bike Aid selber, der hat eine ganz andere Ursprungsgeschichte. Das ist der Erik Haus, der den gegründet hat, zusammen mit Uwe Kunz, und das ist im Prinzip wie folgt abgelaufen. Das war die Zeit, so, wo so Dinge wie Facebook noch ganz am Anfang standen und da gab es noch sowas wie Wer kennt wen und so Zeug und diese Tools, wo Leute irgendwo online mitteilen, was sie machen, was wir auf Instagram heute den ganzen Tag machen, das stand da alles noch am Anfang. Der Erik Haus selbst ist Medienunternehmer in einer Marketingagentur, die erstellen Webseiten und so weiter, und der ist begeisterter Mountainbiker. Und da gab es dann irgendwann mal so eine Geschichte, so, ich erzähle das jetzt aus meiner Sicht, der Erik erzählt das nochmal ganz gern so von seiner Richtung. Als Unternehmer bekommt man erstens mal ständig Anfragen, spendest du hierhin, kannst du dahin spenden, gerade zu Weihnachten. Man weiß dann nie, wo man das machen soll, weil man ganz gerne irgendwie, wenn man sich irgendwo ernsthaft damit beschäftigt, eigentlich lieber wohin spendet, wo man dann wirklich weiß, was damit passiert. Das war die eine Geschichte, und die andere Geschichte war so dieses Thema, diesen Mountainbiker, die sind Touren gefahren, und zu der Zeit war das was super Innovatives, sowas wie zum Beispiel Blogbeiträge zu schreiben. Wir sind hier um die 3 Tannen und die 7 Fichten gefahren und dann ist uns die Kette gerissen und dann haben wir irgendwie noch einen Kaffee getrunken, was auch immer, und das ins Web zu bringen. So, das hat er dann gemacht. Er hat eine Webseite geschenkt bekommen, irgendwann dieses Bike Aid Logo. Und die Mountainbiker, für deine Zuhörer, die vielleicht mehr aus dem Rennradbereich kommen, die Mountainbiker zählen ganz gerne mehr Höhenmeter als Jahreskilometer. Also bei den Mountainbikern ist zum Beispiel sowas, da sagt man nicht, ich fahre 20.000 Kilometer im Jahr, sondern schaffst du die 100.000 Höhenmeter im Jahr. Und da kam die Idee zustande, lass uns doch eine Webseite machen, wo wir uns selber dazu verpflichten, 1 Cent je gefahrenen Höhenmeter zu spenden, und suchen uns selbst soziale Projekte aus, die wir damit unterstützen. Das ist praktisch genau genommen die Geburtsstunde eigentlich des Vereins Bike Aid, was nichts mit Leistungssport zu tun hat, was nichts mit Straßenradsport zu tun hat, sondern einfach Mountainbike-Kumpels, die die Webseite gemacht haben, alle Tourenberichte reingeschrieben haben. Deswegen auch da kleine Seitenhieb wieder, wenn man sich unsere Webseite anguckt, in den Archiven, da sind unendliche Berichte vorhanden, zigtausende Fotos, Tourenberichte von uralt, die da irgendwann mal reingeschrieben wurden. Das liegt da alles noch drin. Und der Verein ist dann darüber eigentlich gewachsen, dass wir Spendengelder eigentlich durch Mitgliederaktivitäten zusammengebracht haben. Also das ist nicht so, dass wir große Unternehmen haben, die uns bespenden oder so, sondern es ist eher so, wir animieren uns und Mitglieder, irgendwelche Ideen mit Radfahren umzusetzen und dabei Spendengelder zu generieren. Und überlegen uns gemeinsam oder bekommen Anschreiben oder Hinweise von Mitgliedern, wo macht es Sinn, das Geld hinzugeben. So läuft praktisch dieser ganze Spendenbereich ab. Und wie gesagt, das hat nichts mit Leistungssport zu tun, nichts mit dem Profiteam zu tun. Diese Spendengelder gehen auch niemals in unsere Vereinsdinge rein. Also dafür haben wir unsere Mitgliedsbeiträge und wiederum eigene Vereinspartner, was wir dann in Nachwuchsförderung und so weiter stecken, sondern das ist eigentlich ein ganz eigenständiger Bereich, der auch im Verein betriebswirtschaftlich abgespalten ist. Das ist ein eigenes Spendenkonto und davon geht gar nichts irgendwo sonst hin. Genau, also das ist so ein bisschen die ganze Spendenschichte erklärt. Worauf wir uns auch so ein bisschen spezialisiert haben, zum Beispiel als Verein, ist, dass wir sagen, unser Verein ist dafür da, dass wir eine gute Infrastruktur entwickelt haben, Sei das Beitragsverwaltung, Spendenbescheinigungen, wenn man eine Veranstaltung im Radsport machen will, wie ist man versichert? Irgendwo, keine Ahnung, entsteht eine kleine Bike-Gruppe, die treffen sich regelmäßig, auf einmal passiert was, es steht die Frage da, ja, wer war da der Tourguide, wie ist das Ganze geregelt? Und da sehen wir uns als Verein vorrangig so, dass wir sagen, unsere Hauptleistung ist, dass unsere gesamte Vereinsinfrastrukturverwaltung sauber da steht und für jeden, der irgendwo so etwas im Radsport braucht, nutzbar ist. Also deswegen auch zu den Spenden. Wir haben ganz oft die Frage, ja, ihr spendet doch, habt ihr Geld übrig? Ich habe da eine Idee, könnt ihr da hinspenden? Und dann ist meine Antwort, ja, so für uns ist eigentlich eher die Frage, wo kommt denn das Spendengeld her? Sondern wenn du zu uns kommst und sagst, ich habe hier eine Idee, ich will von hier zum Kilimandscharo fahren und 5-mal runterfahren und würde dafür gern spenden, aber ich will, dass das alles transparent ist, dass das sauber rechtlich da steht, dass die Unternehmen, die vielleicht was spenden, Spendenbescheinigungen bekommen und so weiter und so fort. Dann sagen wir, das machen wir alles gerne für dich. Wir haben eine saubere Infrastruktur, wir haben eine saubere Historie. Auf unserer Webseite kannst du jeden Cent, der jemals irgendwo hingespendet ist, nachvollziehen. Das machen wir gerne mit dir. So sehen wir uns zum Beispiel als auch Verein gerne und so passieren auch bei uns viele Spendensachen. So kleine Anekdote zum Beispiel über so eine Spendengeschichte, die habe ich früher auch von Erik immer gehört, war, da gibt es ein Mitglied, einen Zahnarzt, der ist einmal im Jahr von hier nach Paris gefahren mit dem Fahrrad und der hat einfach gesagt, ich spende pro Kilometer, wo ich da hinfahre, 1 Euro. Aber ich will, dass das halt irgendwo nachvollziehbar bleibt. Ich will eine Plattform haben, wo das draufsteht, inklusive der Spendenübergabe. Wir haben das dann praktisch einfach abgewickelt. Also man könnte uns da in vielen Dingen auch einfach als Dienstleister bezeichnen. Mhm. Wir sind weniger so ein Verein, so der klassische Verein, der irgendwo in einem Dorf entsteht, den Ortsnamen trägt und dann in dem Dorf Teil des Vereinslebens ist. Das ist gar nicht so unsere Position, sondern eher so alles, was wir da so in die Finger bekommen, was wir machen können, Leuten zur Verfügung stellen. Wenn ich zu schnell rede, müsste ich unterbrechen. So haben wir zum Beispiel auch verschiedenste kleine Teams in Bike Aid drin. Also vom Mountainbike-Team über das Gravel-Team, indem wir einfach sagen, wer da was organisieren möchte, aber braucht irgendwo eine gewisse administrative Struktur, wie schreibe ich einem Sponsor eine Rechnung? Wenn du mit 3 Kumpels ein Mountainbike-Team machen willst und willst jetzt Sponsoren und der Sponsor will tatsächlich was zahlen, wo zahlt der denn hin? Auf dein Privatkonto? Wie machen wir das alles? Von Umsatzsteuer und sonst was? Ne? Mhm. Und dann sagen wir, pass mal auf, alles, du kannst das gerne unter dem Namen Bike Aid machen, dann steht ja unsere ganze Welt offen mit allen Dienstleistungen, mit allem, was wir da drin machen können. Wir profitieren, dass unsere Sache größer, breiter, sichtbarer wird, dass mehr Leben reinkommt. Und du profitierst für deine Sache, weil du vielleicht auch dein kleines Mountainbike-Team zum Beispiel in eine größere Sache einbetten kannst und so weiter und so fort. Das ist, aber du merkst, deswegen ist das alles erklärungsbedürftig. Ja. Oder wie gesagt, wieder je nachdem, wo man dazukommt, versteht der eine wieder das andere nicht. Ne? Weil wenn du zum Beispiel bei uns jetzt in irgendeinem kleinen Mountainbike-Team unterwegs bist, und dann verstehst du nicht, aber wie kann da nebenbei jetzt ein Profi-Straßenteam funktionieren? Oder warum sammeln die denn Spendengelder wiederum für soziale Projekte und so? Deswegen Bike Aid ist einfach so ein offener Container, eine offene Plattform, die wir nach vorne treiben wollen, in der sich Radsport in jeder Facette abspielt. Und jeder ist halt willkommen, das zu nutzen und dran mitzuwirken. So, das ist auch eine Formulierung, wie man das beschreiben kann.
Ja, ich glaube, das stellt es doch nochmal sehr gut dar. Ich will jetzt so ein bisschen weg von dem e.V. und dem Administrativen hin zum Conti-Team. Da haben natürlich unsere Hörer wahrscheinlich auch den größten inhaltlichen Bezug zu. Und wir haben einen Aspekt schon so ein bisschen angesprochen. Du in deiner Vorstellung, dass ihr afrikanische Fahrer in eurem Team habt und dass euer Herz und eure Teamidentität ein Stück weit doch recht eng verwoben ist mit dem afrikanischen Radsport. Wie ist es dazu gekommen? Du hast es so ein bisschen angerissen, dass das auch ein bisschen entstanden ist aus diesem zusammengestürzten Kartenhaus deutscher Radsport in den Nullerjahren. Vielleicht magst du da nochmal ansetzen und so ein bisschen näher drauf eingehen, wie die Liebe und die Faszination und auch so ein bisschen eben der Einfluss bei euch im Team entstanden ist für den afrikanischen Radsport.
Ja. auch da gibt's nicht die eine Story oder die eine Richtung oder die eine einfache Antwort. Auch da hätte ich jetzt wieder eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Aber dafür haben wir ja den Podcast als Ausschweifungsmöglichkeit zum Glück.
Genau, also ein wichtiger Aspekt, zum Beispiel, das ist erstmal ein ganz persönlicher Aspekt, das ist einfach ein Weltbild und eine Weltsicht und irgendwie, ich bin jetzt weder geschichtsbewandt noch sonderlich gebildet, was das angeht, aber trotzdem, wir leben irgendwie in einer globalen Welt und egal, wann man heute in Nachrichten schaut, merkt man, dass ganz viele globale Themen für jeden Einzelnen irgendwo eine Rolle eigentlich zu spielen sollten. Wir sind auch alle damit irgendwie überfordert, weil das alles zu viel ist, für uns nicht fassbar ist. Aber wir kommen eigentlich nicht drum herum, das sind immer so meine Beispiele, dass wir als Europäer oder in westlichen Industrienationen lebende Menschen von einem Wohlstand profitieren, der ja auch auf gewissen Dingen sich entwickelt hat, die nicht auch noch lange nicht ad acta gelegt sind. Bestes Beispiel hatten wir jetzt ja bei der Radsport-Weltmeisterschaft in Ruanda, wo all diese Themen hochkamen. Und das zeigt halt so stark, wie wir uns eigentlich, also ich würde eigentlich sagen, wir haben einfach eine Verpflichtung oder jeder Mensch, der in einer Wohlstandskonsum-Wirtschaftsregion lebt, hat eigentlich, könnte man sagen, eine Art moralische Verpflichtung, sich etwas mit diesen Dingen zu beschäftigen, wie die zustande gekommen sind und auch jetzt noch sind. Warum kosten bei uns Produkte das, woanders das? Warum gibt es Menschen, die hier sehr wohlhabend sind, dort nicht? Und wie sind diese wirtschaftlichen Verflechtungen? Also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, kommt man eigentlich normalerweise, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen das ist kein, das ist eigentlich rational logisch, dass wir dann feststellen, wir haben da irgendwo, da gibt's ein Ungleichgewicht und mit diesem Ungleichgewicht sollten wir uns beschäftigen. Und da gibt's einfach Menschen, die bedingt durch dieses Ungleichgewicht, durch diese strukturellen Dinge auch einfach benachteiligt sind. Und wir haben da eine Mitverantwortung, weil unser wirtschaftlicher Wohlstand eben auf diesem Ungleichgewicht aufbaut. Bla bla bla, wie auch immer, kann man viel erzählen, aber das ist zum Beispiel ein Teil, wo ich einfach sage, irgendwie, wenn man sich hier mit Dingen beschäftigt, stellt man einfach fest, gerade der ganze Kontinent Afrika im ganz Besonderen ist einfach ein Kontinent, wo wir uns mit zu beschäftigen haben und uns überlegen sollten, was wir da machen und wie weit wir Menschen dort ausgrenzen, nicht teilhaben lassen an Dingen, was wir uns da anmaßen über wer darf was in der Welt. Das ist so ein kleiner Bereich, eben jetzt mal ganz persönlich gesprochen, was damit zu tun hat und was wir im Radsport halt eben täglich dann miterleben können, weil wir reisen mit den Sportlern um die Welt. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin weiß, männlich. Ich kenne das persönlich nicht, was das bedeutet, wenn man an einem Check-in von einem Airport, an einem Immigration steht und eben anders angeschaut wird und anders behandelt wird. Aber wenn ich das mit unseren afrikanischen Teamkollegen gemeinsam mache, dann habe ich zumindest mal eine leise Ahnung davon, wie wir Menschen unterschiedlich behandeln. So, und Radsport im Besonderen ist eine Sportart, die sich ja dadurch zum Glück auszeichnet, dass wir eigentlich nicht so auf Abgrenzung uns definieren. Wir sind keine Sportart, die sich auch in der Fankultur das Wir gegen die anderen definiert, sondern wir sind eine Sportart, die weitestgehend oder in sehr, sehr großem Maße, das zumindest so vor sich hertragt, dass wir auch unsere Sportereignisse sehr friedlich gemeinsam feiern und dass da eigentlich weniger Nationalitäten eine Rolle spielen. Und ja, da ist einfach so, das ist so ein persönlicher Antrieb zu sagen, wenn man sich mit dem Sport so viel beschäftigt, da was macht, vielleicht in einem ganz, ganz kleinen Baustein, da muss ich auch vorsichtig sein, das ist nichts, es geht um 2-3 Sportler im Jahr, denen wir da eine Chance geben. Ob das eine Chance für die ist, auch da, das muss ich aufpassen, was ich da sage, was ich dafür in Anspruch nehme, sondern wir versuchen nur einen kleinen, offen zu sein, Barrieren abzubauen und irgendwo manchen Menschen einen gemeinsamen, globalen, barrierefreien Zugang zu ermöglichen. So, also das ist so jetzt erstmal ganz persönlich so. Das andere ist genau das, was du gesagt hast mit zum Beispiel diese Perspektive Radsport in Deutschland. Ich bin in den Straßenradsport reingerutscht zu der Zeit, da gab es dann eben noch dieses Team Telekom und Gerold Steiner und so weiter und dann gab es den ganzen Kollaps. So, und da ich vom Mountainbike komme, habe ich das noch nie so gesehen, die unfairen Medien, sondern ich komme da von der Richtung, habe immer gesagt, haut drauf und haut bitte noch mehr drauf, weil im Profiradsport auch sehr, sehr viel getan werden muss und auch weiterhin noch verbessert werden muss. Also kritischer Blick darauf, absolut richtig. Das ist das eine, was aber nicht ausnimmt, dass man auch eine Sportart feiern darf und toll finden kann. Und das ist genau das, was in Deutschland ja passiert ist. Ich erinnere mich an so ein paar Zeitungsberichte oder Fernsehberichte, danach eben der Einstellung der Tour de France-Übertragung und so weiter, wo dann Journalisten geschrieben haben, ich habe zufällig gerade ein Bild von der Tour de France gesehen, in IPS, da standen immer noch Menschen, ich verstehe das ja gar nicht. Und das ist halt eine sehr seltsame, also da an dieser Wahrnehmung stimmt natürlich irgendwas nicht, weil wenn man so eine Gegenfrage stellt, ja, was wäre denn jetzt in Deutschland, wenn alle Fußball-Bundesliga-Vereine von oben bis unten korrupt seien? Guckt ihr dann kein Fußball mehr? Ja, natürlich gucken wir weiter Fußball. Ne, also die Faszination für die Sportart hat jetzt erstmal nichts mit den strukturellen Missständen der Sportart zu tun. Und was für mich dann irgendwann mal erfrischend war, war festzustellen, weil ich diese Perspektive auch nicht kannte, wie groß und wie bedeutend Radsport in so vielen Ländern der Welt ist und was dort passiert. Afrika ist davon nur ein Beispiel. Wir fahren sehr viel Radrennen in China, in Asien, in Thailand und haben dort überall Dinge erlebt, die, wenn man das mal tatsächlich vor Ort miterlebt hat, gibt es ja auch so in anderen Dimensionen so einen Begriff Eurozentrismus oder so. Kann man jetzt für die USA genauso anwenden. Was ist denn relevant für uns oder warum ist etwas relevant? Warum glauben wir, dass etwas relevant ist? Das ist immer nur eine sehr, sehr individuelle Perspektive. Wenn ich bei Paris-Roubaix stehe, glaube ich natürlich nur, das ist relevant. Wenn ich dann aber mal zum Beispiel in Thailand, eine Tour auf Thailand gefahren bin und gesehen habe, wie groß dieses Ereignis in diesem Land ist, dann spielt es keine Rolle, ob da World Tour Teams dabei sind oder nicht. Das Ereignis ist in diesem Land für die Region, hat das eine noch ganz andere Relevanz. Und da kommen wir jetzt genau zu diesen afrikanischen Rennen. Eins meiner Lieblings- oder größten Erlebnisse oder augenöffnenden Erlebnisse war da die Tour de France, um die ich mitgefahren bin, die Moment sehr, sehr zu kämpfen hat. Burkina Faso ist ein sehr, sehr armes Land und ja, das ist auch nicht alles einfach, was dort organisiert ist. Da gibt's auch viele Dinge, die nicht gut sind. Aber die Tour de Faso war über viele Jahre das größte gesellschaftliche Ereignis dieses Landes. Und das zu erleben, was dieses Rennen dort auslöst, und wenn man da mal Teil war, dann nimmt man eine ganz andere Sichtweise auf den Radsport ein. Also deswegen, ich hadere immer oder ich kritisiere gern so diese Sichtweise, wenn dann gesagt wird, ein Radrennen ist nur relevant, wenn World Tour Teams oder große Namen oder so. Dann sage ich, ja gut, wir haben auch schon eine Radsport-Weltmeisterschaft in der Wüste gehabt ohne Zuschauer. Egal, ob da jetzt ein Peter Sagan gewinnt oder nicht, hat für mich null Relevanz, weil Relevanz entsteht für mich dadurch, dass sich Menschen dafür interessieren, dass das eine Bedeutung für die Menschen dort bekommt und was die Menschen dafür bereit sind zu tun, dieses Sportereignis zum Beispiel zu sehen. Und wenn man dann in solchen Ländern ist und sieht, was in Burkina Faso beispielsweise Zuschauer auf sich nehmen, um dieses Radrennen zu sehen und welche gesellschaftliche Dimension das hat, das lässt sich in Relevanz gar nicht steigern. Wenn wir hier glauben, ach, das ist in Afrika irgendwie ein kleines Radrennen, gut, können wir gerne so sehen, aber das ist eigentlich eine sehr, auch da sind wir wieder bei diesem Gerechtigkeits- und globalen Blickthema. Das ist halt eine sehr einseitige Sichtweise, die irgendwie, wenn man es mal auf der anderen Seite gesehen hat, gar nicht so richtig ist. Anderes Beispiel, mittlerweile ist das Rennen nicht mehr ganz so groß. Wir sind mehrere Jahre die Tour of Qinghai Lake in China gefahren. Das war über viele Jahre die einzige 14-tägige Rundfahrt im UCI-Kalender, also praktisch die viertgrößte Rundfahrt so gesehen nach den drei Grand Tours. Und ich provoziere immer ganz gern damit darum, dass ich gesagt habe, wir haben dort Dinge gesehen, die sind in ihrer Größenordnung so was, wie soll ich das ausdrücken? Also ich habe mal Veranstaltungskaufmann als Ausbildung gelernt, so von, sag mal, diese, also Veranstaltungslogistik, was da dahinter steckt, Tour de France, Teampräsentation, was da an Video-Walls aufgebaut wird, an Bühnentechnik, was auch immer so gemacht wird. Und dann sage ich ja, wir sind in China, neben der Qinghai Lake, wir sind in China schon nationale Rennen gefahren, die nicht zum UCI-Kalender gehören. Und ich kann praktisch beschwören, dass wir Teampräsentationen gesehen haben bei nationalen Rennen, die größer waren, wie jede Teampräsentation in den letzten 10 Jahren, die ich bei der Tour de France gesehen habe. Das ist natürlich auch nicht so richtig immer, da muss man immer alles dann detaillierter sich mal betrachten. Warum ist das in China so? Wie funktionieren dort Dinge? Aber trotzdem wieder zu diesem Relevanzthema. Also wir sind in China eine Rundfahrt gefahren, da wurde innerhalb von 5 Tagen auf einem Main Square in der Stadt mit achtspurigen Einfallstraßen wurde der ganze Platz umgebaut in ein Stadion. Und dann waren dort 34.000 zahlende Gäste, um sich die Teampräsentation anzusehen. Also es war kein Public Event, wo man einfach rein konnte, sondern man musste sich Tickets kaufen. Und dann gibt's da auch wieder natürlich, als man denkt über China als Europäer, wenn man keine Ahnung hat, denkt man, das ist so und so und die Leute werden da reingesetzt, damit es voll ist und so weiter. Dann lernt man den Veranstalter kennen, redet mit dem darüber und dann sagt er uns, nee, das ist hier tatsächlich so. Wir müssen das sogar begrenzen. Es würden zu viele Leute kommen wollen. Aber dann sagt mir die Polizei der Stadt, das ist zu viel. Wir haben nicht so viele Leute. Das kriegen wir organisatorisch wieder nicht hin. Also mal ganz andersrum, wie das bei uns hier oft ist. Dass es Veranstalter gibt, die haben dort das Problem. Anderes Beispiel auch dort, wir hatten ein, zweimal Rennen, die waren sehr außerhalb in unattraktiven Gegenden. Und da haben wir dem gesagt, ja, warum machst du das denn? Da hat er gesagt, ja, die Stadt erlaubt mir das nicht reinzugehen, es kämen zu viele Leute. Und dass dort zu viele Leute kommen, haben wir halt selber schon erlebt, wenn man wirklich mal in eine Stadt fährt, wo nicht Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer Reihen stehen, sondern reden wir eher mal über 50er Reihen von Zuschauern. Und zurück zu deinem Thema eben mit Afrika, genau das ist da so ein Thema davon, dass wir sagen, der Radsport bewegt in sehr vielen Gegenden der Welt sehr, sehr viel Menschen. Auch da nebenbei, das ist immer das, was wir vielleicht so ein bisschen Mythos Radsport nennen. Mhm. Ich kann es selber auch gar nicht genau erklären, was treibt da überall die Menschen an. Aber es gibt einfach in jedem Eck der Welt Radrennen, dieses Prinzip Tour de France, ein Land zu einer Bühne zu machen, funktioniert warum auch immer überall. Es funktioniert, das ist ganz wichtig, finde ich, auch in Ländern, in denen der Radsport eigentlich ja keine Kultur hat. Also China ist kein Radsportland.
Ja, Indien, finde ich, ist ja auch gerade ein gutes Beispiel, wo ja gerade eine Menge passiert. Mit der Pune Grand Tour, die jetzt erstmals ausgetragen wird und nächstes Jahr ja schon 2.1 Status hat und so. Das finde ich, ist, glaube ich, ein greifbares Beispiel auch gerade für viele Leute, da zu beobachten, was gerade in Indien da passiert.
Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Indien, also wir als Team suchen uns ja gerne genauso Sachen aus. Wir fahren sehr häufig dort, wo jemand vielleicht noch nicht war oder noch nicht so oft hingefahren ist. Indien ist bisher immer so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Tatsächlich, wir haben uns mit Indien halt schon ein paar Mal beschäftigt, weil das auch ein Riesenland ist neben China. Und wir haben gedacht, warum gibt's da gar nichts? Und als dieses Rennen jetzt aufgetaucht ist, wollten wir da auch unbedingt hin. Wir hatten auch die Einladung. Wir haben uns aus finanziellen Gründen jetzt am Ende dagegen entschieden. Ich habe mich danach aber super geärgert, weil als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, krass. Und auch in Indien hat dieses Rennen, also es gab ja ein paar Bilder, wo man gesehen hat, das war top organisiert. Da war richtig Infrastruktur dahinter. Und es wurde aber auch von den Zuschauern teilweise mega aufgenommen. Also das war irgendwo eine interessante Sache. Aber tatsächlich, ich glaube, es gab schon mal ein 1.2 Rennen vor 12, 13 Jahren in China. Auch schon mal ein Ansatz. Und das war jetzt seitdem das erste Mal, dass da wieder was stattgefunden hat.
Genau, passt ja auch sehr gut zu deinem Punkt mit der Relevanz. Da sind ja auch Millionen Leute an die Straße gekommen und haben ja eine richtige Begeisterung ausgelöst. Die UCI, ja, die geht da jetzt natürlich auch rein, erhöht gleich den Status. Ich habe auch gehört, dass jetzt von der Regierung da so eine Art Franchise-Radsportliga gerade ins Leben gerufen wird, die im November ausgetragen wird. Also da entsteht gerade was, finde ich auch sehr spannend zu beobachten. Zu dem Aspekt der afrikanischen Fahrer oder generell auch zu dem Eurozentrismus, den du so ein bisschen angesprochen hast, den wir auf jeden Fall im Radsport so ein bisschen beobachten können. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die afrikanische Sportler, denen sie sich gegenüber sehen, wenn sie in Europa Fuß fassen wollen? Sind das dann Alltagsrassismen, wie du sie gerade so ein bisschen schon geschildert hast, dass es an der Ausweiskontrolle oder am Check-in einfach dann schon länger dauert? Sind es die Ungleichheiten und die Armut, die vielleicht einfach auch ungleiche Startbedingungen schaffen? Was würdest du sagen, sind so die größten Hürden, denen sie sich da gegenüber sehen?
Also vorneweg muss ich dazu immer sagen, ich hadere immer mit der Frage, insofern eigentlich sollten junge afrikanische Sportler genau darüber selber reden, weil dies mehr betrifft. Ich kann ein bisschen was darüber sagen, weil ich zumindest behaupten kann, ich habe ein bisschen Kontakt damit, aber es ist eigentlich gar nicht meine persönliche Perspektive, sondern ich mache auch wieder eine Fremdzuschreibung. Und genau das ist bei diesem ganzen Afrika-Thema ja so ein bisschen eigentlich die Schwierigkeit. Wir alle reden darüber, sind aber nie die Betroffenen. Und auch die Formulierung, die ich jetzt bringe, die tut mir sehr leid und die ist vielleicht gar nicht so ganz richtig. Aber wir merken das auch bei den jungen Sportlern, die wir aus Afrika haben, dass kulturell da auch anders gelernt wird, zum Beispiel sich zu artikulieren. Also dieses Gespräch, was wir jetzt haben oder was wir haben können oder was ich jetzt äußere, da versuchen wir mit unseren afrikanischen Sportlern hinzukommen, die so zu triggern und so zu empowern, dass die sich auch trauen, selbstbewusst über diese Dinge zu sprechen. Ich kann nicht genau erklären, warum. Gewisse Ansätze weiß ich oder wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, aber genau das ist gar nicht so einfach. Also ein junger afrikanischer Sportler wird auch nochmal anders sozialisiert im Sport wie bei uns. Ein junger afrikanischer Sportler fängt immer, wenn, also sobald er den Sport macht, ist er zum Beispiel eigentlich Profi. Auch da, um das mal so kurz zu erklären, das ist wieder so eine Fremdzuschreibung, aber so bekomme ich es erklärt, so ist es für mich irgendwie verständlich. Wenn ich in Europa oder hier anfange, Sport zu machen als Jugendlicher, ist das immer ein Luxus. Ich muss das ja nicht. Also niemand zwingt mich und im Zweifelsfall ist es abträglich für meine schulische Leistung oder meine berufliche Laufbahn. Es kann für eine gewisse Zeit gut sein, aber wenn ich nicht zur Weltspitze komme und so weiter, dann ist das mit Sicherheit nichts, was mich eben bis zu meiner Rente trägt. So kann ich halt praktisch sagen, meine Eltern eines 18-Jährigen, 15-Jährigen können das tolerieren, unterstützen, aber niemand muss das. Wenn ich jetzt in einem sehr armen Land 14, 15, 16 bin, dann bin ich in dem Moment in der Regel einer der Miterhauptanierer schon meiner Familie, weil dann bin ich der, der die Energie, die Kraft hat, zum Beispiel 30 Kilo Kartoffeln 10 Kilometer zu einem Markt zu tragen, weil das meine Großmutter nicht mehr schafft. Und wenn ich jetzt als Sportler sage, also als junger Mensch dann sage, ich würde gern Sport machen, da merkt man natürlich teilweise, deswegen bin ich auch jemand, der ganz gern manchmal so ein bisschen Spitzensport in Frage stellt, wie blödsinnig, banal, unsinnig Sport natürlich ist. Ja, der Junge, der soll jetzt 5 Stunden Fahrrad fahren gehen, dann kommt der heim und hat Hunger, legt seine Füße auf den Tisch und isst die Küche leer. Das geht dort nicht. Wie soll das denn funktionieren? Die Familie braucht diesen Jungen, damit er mit seiner Kraft dazu beiträgt, durch Subsistenzwirtschaft oder wie auch immer, dass die Familie zur Nahrung kommt. Die können nicht sagen, ja, den lassen wir mal Sport treiben und dann kommt er hungrig nach Hause und dann sagt er irgendwie, ich muss jetzt regenerieren. Also das ist zum Beispiel was, das mussten wir am Anfang ganz hart lernen und verstehen, weil das den Umgang mit den Sportlern auch extrem anders macht im Sinne, wenn wir hier auch mit einem Nachwuchssportler sprechen, der soll Leistungssport machen, der soll sich darauf fokussieren, aber der kommt ja immer erstmal eigentlich so über die intrinsische Motivation oder die Begeisterung zum Sport, zu der Sportart. Während wir das mehrfach schon hatten, dass auch ein ganz junger afrikanischer Sportler, der muss von praktisch Kilometer 1 sagen, das ist mein Brotjob oder ich mache es nicht. Das führt für uns zu ganz skurrilen Dingen. Deswegen, du hast gefragt, was da so für Challenges sind. Ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung von der Erklärung, nur um das zu erklären, was wir da teilweise erleben. Wir haben mehrere solche Situationen schon gehabt, wo wir von nationalen Verbänden, von Amateurteams diese Situation haben. Wir nennen das jetzt mal, ich nenne es mal Fahrerstreik. Die Fahrer können nur zum Training kommen, schon bei ihrem ersten Training, wenn der Coach dort steht und sagt, nach dem Training bekommst du, ich sage jetzt einfach mal, $5. Steht der Coach dort nicht, hat nicht die $5 dabei, fährt der Sportler wieder heim und hat nicht trainiert. Ergebnis davon, er wird natürlich auch nie besser, weil so funktioniert halt unser Verständnis von Trainingsantrieb nicht. Ne? Also entweder ich will trainieren, weil ich mich sportlich entwickeln will, da muss ich, das tut sehr weh, da muss ich mich durchbeißen und die Motivation kann nicht sein, ob danach mir jemand $5 gegeben hat oder nicht, weil im Zweifelsfall wird in Europa erstmal überhaupt keiner mit $5 dastehen, sondern ich muss das machen. Ich kann es natürlich machen, weil meine Eltern hier mir den Support leisten können. So, und wir haben das schon, Kamerun ist so ein Beispiel, da gibt es immer so jedes zweite, dritte Jahr gibt so einen kleinen Medienskandal, dass die kamerunische Nationalmannschaft vor der nationalen Rundfahrt in den Streik tritt und nicht mitfahren möchte. Dann sagen wir, was ist das denn für ein albernes Zeug? Das ist euer einziges Radrennen, das ist die einzige Chance, wo ihr euch zeigen könnt, das ist euer einziges UCI-Rennen und ihr streikt. aus deren Sicht, die streiken halt, die sagen, ja, irgendwie, wir sind die letzten 5 Wochen nicht bezahlt worden. Der Coach scheint das Geld in seine eigene Tasche gesteckt zu haben. Wir gehen halt nicht trainieren. So, dann kurz vor der Rundfahrt wird irgendeine Lösung gefunden. Dann kommen noch $50 auf den Tisch, dann fahren sie mit. Wie gesagt, nochmal, das ist, mir fällt das schwer, so darüber zu reden, so ein bisschen, weil ich sitze dort nicht. Eigentlich hätte ich gerne, dass das junge afrikanische Sportler aus ihrer Perspektive erzählen. Ergebnis ist aber natürlich, sie sind auch, nennen wir es ganz klar, miserabel schlecht in ihrer Rundfahrt. Sie haben nicht das Niveau, weil die haben halt nicht 3-4 Monate sauber das Training aufgebaut. Das ist jetzt nur, das ist mal ein ganz anderes Thema, nur von der Richtung, was sind da alles so für Challenges dahinter, für afrikanische Sportler in so einen Sport reinzukommen. Neben natürlich den eher naheliegenden Dingen von Visa, Reise, Dingen, dass der Radsport, das ist ja auch immer so ein Anfangsthema der ganzen Geschichte, Laufsport, Marathon, kennt jeder, ist gelernt. Irgendwo ist eine Ausdauerdisziplin. Afrikanische Sportler, vor allen Dingen aus Ostafrika, die auf der Höhe wohnen, scheinen da extrem bevorteilt zu sein. Die bringen da sehr viel Talent mit. Rückschluss, Ausdauersportart. Radsport ist auch eine Ausdauersportart. Warum funktioniert das dort nicht? Die Antwort aller, die sich im Radsport mit Afrika beschäftigen, wie auch ich, die sagen, theoretisch genauso möglich. Das Talent ist genauso da. Es könnte theoretisch möglich sein, dass wir in 10 Jahren bei der Tour de France nur noch afrikanische Sportler haben vorne. Das wäre machbar. Es gibt nur einen riesengroßen strukturellen Unterschied zwischen Laufsport und Radsport, der so viel größer ist, dass da halt so viele andere Aspekte eine Rolle spielen, dass das so schnell nicht geschieht. Weil um einen Marathon laufen zu können, brauche ich kein Team, keinen Teamvertrag, keine Infrastruktur. Ich brauche ein paar Laufschuhe und jemanden, der mich dort anmeldet. Um im Profi-Radsport reinzukommen, muss ich die taktischen, die Fahrfähigkeiten, das ganze Training verstanden haben, muss einen Vertrag überhaupt erstmal bekommen, brauche ein Team, das bereit ist zu sagen, wir lassen einen europäischen Sportler raus zugunsten eines afrikanischen Sportlers, wo wir in allen sozialen, organisatorischen Dingen mit drin hängen. Also weil wir müssen natürlich mit der ganzen Visa-Thematik, mit allem uns beschäftigen. Wir müssen den jungen Sportler hierher holen, der eventuell nur sehr rudimentäres Englisch spricht und so weiter. Warum sollte ich das als Team machen? Das sind eher die naheliegenden Dinge, die erstmal ganz klar sind, dass der Straßenradsport von seiner Struktur halt erstmal viel mehr Hemmnisse hat. Ungeachtet dessen, dass ich halt sage, wie gesagt, das ist so die einhellige Meinung aller, die sich damit beschäftigen. Es gibt in Afrika unglaublich viel Talente. So eine andere Formulierung wäre, wenn man irgendwo so jetzt als Trainer unterwegs ist, Leistungsdiagnostik betreibt, dann sage ich immer so ein bisschen flapsig dahin. Ich sage, ich kann dir jetzt sofort 10, 18-Jährige aus Afrika bringen. Wenn du die testest, dann sagst du, du hast hier 5 neue Pogacars darunter. Und in Europa wirst du als Trainer einmal in 50 Jahren froh sein, so einen zu haben. Dass die sportlich dann so weit kommen, ist halt eben noch lange, lange, lange nicht gesagt, weil der Straßenradsport viel komplexer ist und viel mehr Dinge ja dazugehören, dorthin zu kommen. So 2 Aspekte noch dazu. Also erstmal, was gut ist, ist, es ist ja lange nicht mehr jetzt praktisch absolut exotisch, dass ein schwarzer afrikanischer Sportler irgendwo mitfährt. Mhm. Als wir anfingen, war das noch. Da gab es den sogenannten Daniel Tecklerheimer Not-Moment und der ein oder andere in der Welt ist irgendwie mal aufgewacht und hat gesagt, ach du Gott, wo kommt der denn her und fährt dort jemand Fahrrad, auch wenn die dort schon lange Rad gefahren sind. Aber das war was ganz Neues. Jetzt haben wir irgendwo bei dem World Tour Team mal einen Sportler aus Afrika, mal da, mal da. Das ist zum Glück nicht mehr die absolute Besonderheit. Aber in Summe sind das halt immer noch sehr, sehr wenige Sportler. Und bei den meisten sieht man halt, dass da auch oft noch Dinge von der Entwicklung fehlen, die noch nicht so da sind. Und dann der 2. Aspekt dazu, gibt es natürlich diesen schönen Kontermoment. Da kann man dann irgendwo als Trainer und sonst wieder drüber philosophieren, was ist jetzt Talent? Weil dann fällt auf einmal so ein Binyam Girmay vom Himmel, steht in Gent-Wevelgem am Start und fährt irgendwie die Hillinge los, als wäre sein Urgroßvater schon die Flandern-Rundfahrt gefahren. Weil wir alle immer sagen, das sind Rennen, die kann man nur gut fahren, wenn man alles weiß, wenn man jede Stelle dieses Rennens lesen kann, genau weiß, wie man sich zu positionieren hat. Da braucht man so viel Erfahrung und Wissen und Können. Das kommt nicht praktisch, weil ich einfach nur irgendwie im 10% Berg schnell hochfahren kann, sondern da kommt alles zusammen, was man können muss. Und dieser Junge kommt daher und kann es einfach. könnte man jetzt auch sagen, hat wahrscheinlich einfach gar nichts oder logischerweise hat überhaupt nichts damit zu tun, wo er herkommt, ob er Afrikaner, Europäer, Chinese, Asiate, was auch immer ist, spielt gar keine Rolle, sondern er hat irgendwas mitgebracht, dass er diese Fähigkeit hat, aber war halt extrem wichtig für einen afrikanischen Radsport, dass da ein Sportler kommt, wo man nicht so diese Stereotype, die blöderweise vielleicht bediene ich die ja selber mit, indem ich halt immer sage, das körperliche Talent ja, aber viele andere Entwicklungsdinge sind noch nicht so da. Und dann kommt einer, der da zumindest mal so einen Riesenimpuls nach vorne gibt.
Wie groß war der Impuls, kann man das schon absehen, von der WM in Ruanda letztes Jahr, die ja den afrikanischen Radsport zumindest, glaube ich, in der breitesten Öffentlichkeit ja auch noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat. Kannst du das Stand jetzt schon irgendwie seriös abschätzen, ob das nachhaltig war oder ob das eher nur so eine kurze, ein kurzes Aufflammen war, was was sich jetzt noch nicht irgendwie strukturell auswirken wird langfristig und eher vielleicht symbolischer Natur erstmal ist, dass die UCI den afrikanischen Radsport so ein bisschen wertgeschätzt hat?
Mhm. Ja, also ich denke, ich bin im Prinzip ja auch ein bisschen befangen, was das Thema angeht, darüber zu reden, weil zum Beispiel wir wollen auch das ein oder andere Rennen in Afrika fahren. Auch das ist für uns immer so eine Gratwanderung. Ich komme sofort dazu, aber wo wir ständig drüber diskutieren, wir fahren oft in Gegenden der Welt Radrennen, bewusst auch zum Beispiel. Ich sehe das auch persönlich als Art, wie wir zum Beispiel mit jungen Sportlern, mit europäischen Sportlern arbeiten, weil wir denen noch ein bisschen mehr mitgeben wollen, außer nur über Wattwerte nachzudenken. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir in China ein Radrennen fahren, ich hoffe, es hört jetzt keiner aus China zu, aber wir führen eigentlich ganz gern lieber beim Abendessen eine Stunde eine Diskussion, ist das als deutsches Team politisch, moralisch vertretbar, dass wir dort uns einladen lassen und ein Radrennen fahren? Und dann denken junge deutsche Sportler gemeinsam mit afrikanischen Sportlern auf einmal über Dinge nach, über die sie im Leben vorher nicht nachgedacht haben. So, wir machen trotzdem Sport, wir machen Wettkampfsport, aber wir versuchen irgendwo noch ein bisschen mehr zu triggern dabei. Was das Thema jetzt Ruanda angeht, ich kann sagen, so ähnlich ein bisschen vielleicht wie unsere Saarland-Geschichte ganz am Anfang, ist bei jedem Großevent besteht halt die große Gefahr, dass das ein Strohfeuer ist, das sehr schnell in kurzer Zeit extreme Ressourcen verschlingt. Und ob das nachhaltig war, ist eben eine ganz andere Frage. Und wenn man diese Ressourcen, da ich als Kontinentalteam-Organisator auch immer gerne in Zahlen denke und dann darunter leite, wenn man eben Dinge ins Verhältnis setzt, wie viel Budget haben wir, wie viel Budget kosten andere Dinge, Thema auch unser Verein so in die Breite gedacht, wo ich dann immer denke, okay, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, man kann 30 Millionen Euro ein Jahr in ein World Tour Team stecken oder 30 Millionen Euro zum Beispiel in eine ganz breite Nachwuchsförderung. Was hat am Ende der Sportart mehr getan oder wird der Sportart auch mehr gerecht in dem Sinne, dass Sport ja immer so einen gesellschaftlichen Anspruch stellt, zu sagen, wir sind für Jugend, für was weiß ich auch alles gut. Und jetzt mal konkreter zurück zu deiner Frage, hat diese Radsport-Weltmeisterschaft viel gebracht? Sie hat definitiv das gebracht, dass natürlich für eine gewisse Zeit Debatten geführt wurden und Leute sich mit Afrika und Radsport beschäftigt haben. Wie das aber auch immer so ist in unserem Zeitalter der kurzen Aufmerksamkeit, in dem Moment, wo die Siegerehrung rum ist, ist das Thema auch wieder beendet. Und das ist... Ja, deswegen bin ich davon jetzt nicht so absolut überzeugt. Also für mich war es absolut richtig, dass die WM dort stattgefunden hat. Also das ist einfach aus anderen Gründen wieder historische Gerechtigkeit und eben Eurozentrismus und so weiter. Ne? Es gab in 100 Jahren keine Radsport-Weltmeisterschaft in Afrika. Und afrikanische Sportler haben es verdammt schwer, in Europa, Amerika zu Weltmeisterschaften zu gelangen. Relativ häufig kommen sie da gar nicht hin, selbst wenn die Weltmeisterschaft dort stattfindet und sie qualifiziert sind, weil sie manchmal an Visa einfach scheitern. Also von daher ist es einfach auch gerecht, dass die mal dort stattfindet und dass da mal der Fokus drauf gelenkt wird. Und in Afrika selber war zu diesem Zeitpunkt auch Ruanda das richtige Land dazu, weil das Land ist, was mit seiner Rundfahrt aktuell das stabilste, größte Radsport-Event in Afrika jetzt über viele Jahre entwickelt hat. Aber ähnlich wie eigentlich, deswegen habe ich diese Saarland-Geschichte eigentlich eben erwähnt, auch da, ich muss aufpassen, was ich sage, aber der regionale Radsport in Ruanda, die Nachwuchsförderung, wo steht die ruandische Nationalmannschaft aktuell? Das, was die Weltmeisterschaft selber war für die Leistungsfähigkeit sozusagen der afrikanischen Radsportler keine gute Plattform. Teilweise war sie eine sehr traurige Plattform. Finde ich auch ein schwieriges Thema, wollte ich mich irgendwann mal weiter mit beschäftigen. Ich finde, man hat da Bilder gesehen, die sogar sehr herabwürdigend waren, weil da gab es dann eben Sportler, die man irgendwie auf Räder gesteckt hat, wo man gesehen hat, ob du weißt, was ich meine, Zeitfahren und so. Da gab es Beispiele, wo ich gedacht habe, was habt ihr denn da gemacht? Was soll das denn? Mhm. Wo man Sportler auf Räder gesetzt hat, die den 3 Nummern zu groß waren, die mit irgendwie Trikots, die 5 Nummern zu groß waren, ein Zeitfahren fahren lassen hatten. Von Sportler, wo man gesehen hat, okay, unabhängig jetzt davon, wie lange die überhaupt schon Radsport gemacht haben und trainiert haben, aber das ist irgendwie, also das, mir hat das sehr, also ich war entsetzt, als die Bilder gesehen habe, nicht im Sinne jetzt für diesen Sportler, sondern das war für mich wie so eine Art Vorführen, so und eigentlich in dem Sinne dann ja auch praktisch so Stereotype zu bedienen. Ja, wir sehen jetzt die armen afrikanischen Radsportler, die eh nicht Radfahren können, aber sie durften sich jetzt mal zeigen, aber sie fahren außerhalb jeglicher Konkurrenz mit. Wo man aber auch gesehen hat, naja, okay, auf so einem Rad kannst du jetzt auch andere draufsetzen, da kann halt auch keiner mitfahren. Und diese Räder wurden teilweise von Europäern organisiert, von europäischen Fahrradherstellern, um dort Material hinzubringen, aber man war noch nicht mal bereit, das Invest zu tätigen, die Sattelhöhe einzustellen. Also da irgendwas hat dann nicht ganz zusammengepasst, ganz ehrlich. Mhm. Aber deswegen, also die WM war gut und richtig, die hatte ihre Symbolkraft, aber zum Beispiel auch in Ruanda selber gibt es die Tour de Ruanda ja schon lange Jahre und ist sehr groß dort. Das heißt, die Selbstwahrnehmung oder die Bedeutung im Land selber von Leuten, die jetzt auch den weltweiten Radsport gar nicht so verfolgen, spielt das wahrscheinlich gar nicht so die große Rolle, ob das jetzt eine WM war oder die Tour de Ruanda.
Ja.
Schwierig. Also ich erlaube mir da kein abschließendes Urteil, aber man merkt schon so ein bisschen, die Frage ist eben schon berechtigt, was sind jetzt die nächsten Schritte für den afrikanischen Radsport? Jetzt war er einmal kurz auf der Weltbühne sichtbar. Das reicht noch nicht. Da muss eben noch mehr kommen. Und der afrikanische Radsport, auch in Ruanda selber, der nationale Verband, der muss sich sehr ernsthaft damit beschäftigen, wie man eben seine Fahrer weiter ausbildet, welche Infrastruktur man da braucht, wie das Niveau hochkommen kann. Also, dass ein ruandischer Sportler zum Beispiel die Tour de Ruanda gewonnen hat, ist lange her.
Ja, das sind sehr, sehr interessante Einblicke und auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Es ist jetzt nicht wie bei Olympischen Spielen, wo dann immer der nationale Sport kurzzeitig nochmal so ein Hoch erlebt, weil ganz viel auch in die Infrastruktur investiert wird, in Vereine investiert wird, sondern es ist dann eben, wie du sagtest, einmal eine Bühne, um sich irgendwie zu präsentieren. Aber was daraus folgt, das haben dann auch viele nationale Verbände und so selbst in der Hand. Um noch mal ein bisschen zu euch zurückzukommen. Wir haben jetzt über die Fahrer, die bei euch dann aus Afrika auch unter Vertrag stehen, schon gesprochen. Du hast gesagt, es sind immer so 2, 3, vielleicht mal 4 Sportler aus Afrika. Wie kommt der Kontakt da zustande? Sind das dann Kontakte, die ihr auch bekommt über andere Fahrer, die bei euch vielleicht schon gefahren sind, die zu Freunden, Bekannten sagen, ja, hier Bikeaid ist ein cooles Projekt, oder kommen die Sportler auch proaktiv auf euch zu und sagen, wir wollen versuchen, in Europa Fuß zu fassen? Wie läuft das ab?
Also zunächst mal, wie du richtig sagst, wir haben im Moment immer so 2 bis 3 afrikanische Sportler. Wir hatten, glaube ich, in einer Saison auch schon mal, höchste Anzahl waren mal 6 oder so, die wir mal auf dem Papier registriert haben. Genau, das ist aber wichtig zu betonen. Denn die Anzahl bedingt sich vorrangig dadurch, was wir überhaupt imstande sind zu organisieren. Denn, wie schon mal gesagt, die afrikanischen Sportler, gerade wenn das Junge sind, wir haben jetzt zum ersten Mal seit unserer Teamgründung einen sogenannten Erstjährigen reingenommen, also jemand, der direkt aus dem Junioren hochkommt, der Naum Efrim. Das wird für uns auch noch spannend, wie es funktioniert, weil wir Also wir haben schon alles erlebt im Sinne, wie sozial fordernd das Ganze ist, dass da ein sehr junger Sportler eben, der noch nie sein Land verlassen hat oder noch nie außerhalb Afrikas war, plötzlich hier in Deutschland landet, in irgendeinem Haus sitzt. Und damit der Mensch sich wohlfühlt, sich entwickeln kann, muss man sich um den kümmern. Und da würde ich persönlich, also wenn ich alle Freiheiten hätte, was ich hier machen kann und worauf ich meine Zeit konzentrieren würde, würde ich sagen, ich gehe mit den Jungs Radfahren, beschäftige mit denen, gucke mit denen über ihr Training und rede mit denen über Rennen und bin praktisch deren Bezugsperson. Die wohnen, also Stockwerk unter sitzen gerade zwei Sportler aus Eritrea. Ich habe die heute noch nicht gesehen, weil ich tausend andere Dinge zu tun hatte. Und das tut mir eigentlich schrecklich leid. Ich würde mich gern viel mehr mit beschäftigen. Also nur deswegen dann mal zurück. Deswegen ist die Anzahl der Sportler sehr beschränkt, weil wir müssen sehr viel für die machen. Und auch für die zwei, drei, wo wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir noch weit nicht da, wie wir es haben wollten oder was eigentlich unser Anspruch ist, wie es wirklich gut für die wäre, sondern das ist ein täglicher Kampf darum, wie kriegen wir das bestmöglichst organisiert. Meine Traumvorstellung, also wenn ich da auch frei wäre, wenn es nicht zu fordernd wäre, dann würde ich sagen, so plus minus die Hälfte unserer Sportler, unseres Teams sollten aus Afrika kommen. Also so gerne so eine Halb-Halb-Durchmischung. Auch da ganz wichtig, mir geht's eigentlich gar nicht darum, wir wollen und sind kein afrikanisches Team oder kein Team, das irgendwie per se sagt, da müssen so und so viele Afrikaner rein, sondern ich finde einfach nur spannend oder in kleinen, was wir da als Team beitragen können, was ich bereichernd finde, ist zu sehen, jungen Sportlern sowohl als aus Deutschland als auch auf Afrika dieses, wie ich es irgendwie nenne, so diese globale Teilhabe. Also wir chatten so gesehen ja irgendwie um die Welt und erleben alle Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und wenn junge europäische Sportler und afrikanische Sportler aus unterschiedlicher Sicht, ist das für die einmalig, das gemeinsam erleben und wir das auch noch versuchen zu thematisieren, dann können wir bei denen noch ein bisschen mehr mitgeben als jetzt nur den reinen Wettkampf, war ich Erster oder war ich Letzter. Das ist so ein bisschen der Antrieb da dran. Deswegen, ich würde gar keinen Sinn dran sehen, dass wir sagen, wir machen zum Beispiel, wenn wir es jetzt könnten, ein Team, wo nur Afrikaner drin sind. Das ist nicht die Bereicherung. Die Bereicherung ist, dass ein 18-Jähriger aus Deutschland und ein 18-Jähriger aus Asmara zusammen nach China fliegen. Das finde ich interessant. So, zurück aber jetzt konkret zu deiner Frage. Auch da irgendwie beiß ich mir immer ein bisschen auf die Zunge, wie ich es formulieren soll. Ich habe ja eben schon gesagt, zum Glück hat sich das etwas normalisiert und mit sowas wie WM in Ruanda und Binyam Girmay und so weiter gibt es auch zunehmend irgendwie Fahrer, Manager, die sich mit afrikanischen Talenten beschäftigen und so weiter. Also die stehen nicht mehr alle im luftleeren Raum da. Und dennoch ist es so, wir bekommen relativ häufig die Rückmeldung, wir sind für die meisten ist Bike Aid das praktisch Radsportteam in Europa schlechthin. Ein bisschen anders ausgedrückt zu meinem eigenen Leidwesen, weil ich auch damit immer ein bisschen überfordert bin. Ich bekomme den ganzen Tag Bewerbungen aus Afrika und halt auch sehr viele von Fahrern, die noch gar kein Radrennen gefahren sind, sondern da kommen in schlechtem Englisch kleine Nachrichten. Can I get a bike? I like to start cycling. What should I do? Und so weiter. Und was soll ich da antworten? Also das heißt zum einen, da ist so eine Anfragedruck da, den wir gar nicht bearbeiten können, weil ich dann immer antworte, ja, wir können 2 bis 3 Fahrer reinnehmen und die nach Europa zu holen, da setzen wir schon relativ hohe Maßstäbe, da muss auch erstmal viel da sein. Nicht, weil wir sagen, der muss so gut sein, damit er bei uns fahren darf, weil sonst ist er zu schlecht für uns, sondern weil wir praktisch das gar nicht leisten können, jemanden von null aufzunehmen. Also dazu gehört dann so viel Entwicklungsarbeit, was wir dann über Coaches und alles bräuchten, so gut sind wir schlichtweg nicht aufgestellt, sondern wir müssen die an einem Punkt abholen, wo wir sagen, das ist für uns tragbar, den dort abzuholen. Was den afrikanischen Radsport angeht, würde ich sagen, wir kennen dort alle Fahrer, weil wir beschäftigen uns ständig damit. Ich weiß genau, in welchem Land wer da gerade irgendwo Talent hat und besser fährt. Und im Zweifelsfall bekomme ich am nächsten Tag eine WhatsApp-Nachricht mit irgendeinem Foto drin von irgendeinem Fahrer. Deswegen manchmal so ein bisschen lustig. anderes Thema. Ich bin da wieder auch nicht, gar nicht negativ gemeint, aber manchmal schreiben uns irgendwelche Fahrermanager, die sagen, ja, wir beschäftigen uns jetzt mit afrikanischen Talenten und wir sehen, ihr macht da was, wollt ihr euch da mal austauschen? Wir können euch vielleicht Namen nennen. Also was wollt ihr uns nennen? Also ich kann euch gerne Fahrer nennen, aber ihr könnt uns mit Sicherheit keinen einzigen nennen, den wir nicht kennen, sondern eher genau andersrum. Also wir sind da gut vernetzt. Wir fahren ab und an ja das ein oder andere Rennen. Wir fahren bei weitem nicht mehr so viel afrikanische Rennen wie früher, meinem persönlichen Leidwesen, weil ich das eigentlich gern machen würde. Wir werden aber zu vielen Rennen nicht mehr eingeladen, weil unser Team dort als zu stark empfunden wird. Also Kamerun ist genau so ein Beispiel. Da gibt es auch andere Länder, da werden wir schlichtweg nicht mehr eingeladen, weil dann der nationale Verband oder der Verbandspräsident dort Angst hat, dass er sein Gesicht verliert, wenn seine Fahrer nicht gewinnen. Aber wir sind genug vernetzt und tauschen uns ständig aus. Das Problem ist eher immer die schmerzliche Entscheidung, nur ein oder zwei oder drei zu nehmen. Wen lassen wir da weg? Und dann haben wir natürlich über die Jahre auch immer wieder Sportler, die waren schon mal bei uns, die sind vielleicht schon ein Stück weiter gekommen, aber es geht jetzt wieder nicht weiter. Dann fragen sie uns, ob sie nicht doch irgendeine Chance haben, nochmal bei uns reinzukommen. Das haben wir auch einmal gemacht, aber das ist auch immer eine super schwierige Entscheidung, weil ich dann sage, wir können ohnehin nur so wenige Plätze vergeben und es gibt bei euch so viele junge Sportler, die so auf diese Chance überhaupt mal brennen. Das heißt, wenn wir jemand die Chance geben, sollte das doch jemand sein, der die jetzt wirklich zum ersten Mal kriegt und nicht jemand, der die schon hatte. Nicht, dass der die nicht mehr verdient, in seiner Sportart weiterzukommen, aber was ist mit all denen, die da noch lange nicht sind? Das ist dann auch immer eine super schwierige Abwägung. Hatten wir jetzt auch dieses Jahr, ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber auch mit einem, ich sag mal, relativ exponierten afrikanischen Sportler, der super gerne wieder zu uns gekommen wäre. Niveau top, hätten wir super gerne reingenommen. Trotzdem habe ich gesagt, pass mal auf, du bist 25, du bist jetzt für das, was du aus deinem Sport machen konntest, schon ziemlich weit gekommen im Verhältnis zu all denen, die eventuell nie diese Chance überhaupt bekommen. Wenn wir dann einen neuen reinnehmen, dann sollte das jemand sein, der damit seine ersten Schritte machen kann und was mitnehmen kann, was ihn eventuell dahin bringt, wo du jetzt bist. So gerne ich den Sportler vom Niveau praktisch, hätte er uns besser getan, weil der schon weiterentwickelt ist. Aber ja, also deswegen, das ist kurz gesagt, es bestehen genug Anfragen. Wir kennen die Leute, wir verfolgen den Radsport dort, wir sind da vernetzt und ich hoffe halt, dass es eigentlich praktisch kein Privileg von uns bleibt, sondern dass es einfach immer mehr normal wird, dass auch andere Teams das machen. Dass man sich durchaus auch mit afrikanischen Sportlern beschäftigen kann. Man muss es aber halt auch wollen, es ist ganz klar, es bedeutet immer einen gewissen Mehraufwand. Also das Geschenk, dass da der nächste Binyam kommt, das wird nicht jeder sofort haben. Das passiert natürlich aber auch in Europa nicht. Sondern am Ende braucht es schon irgendwo einen gewissen eigenen Antrieb, auch zu sagen, ich mache das und bin auch bereit, in diesen Sportler mehr Aufwand zu investieren. Wir haben das mal eine Zeit lang gegenüber Sponsoren so versucht. Auch das super schwierige Ausdrucksweise. Aber ich habe immer gesagt, pass mal auf, der afrikanische Sportler kostet uns einfach mindestens das Dreifache des Europäischen. Das ist irgendwie eine blöde Formulierung über so, und der Mensch kostet uns. Aber um das einfach so zu verdeutlichen, weil wir müssen den hierher fliegen, wir müssen den hier unterbringen. Den U23-Sportler, der hier 5 Dörfer weiter wohnt, den bringe ich nicht unter. Der wohnt bei seiner Familie oder studiert, ist in der Studentenwohnung. Das ist erstmal nicht unser Thema als Kontinentalteam. Aber bei dem afrikanischen Sportler muss ich sein Leben organisieren. Also ist der Aufwand logischerweise viel, viel höher.
Kann ich mir gut vorstellen. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade unseres kleinen Gesprächs hier. Aber 2, 3 Fragen habe ich noch. Zum einen, du hast sehr viel über diesen über das gemeinsame Erlebnis und die gemeinsamen Perspektivwechsel vielleicht auch gesprochen. Mal auf die sportliche Ebene gewechselt. Ihr hattet Henok Mulubran eine Zeit lang kurzzeitig mal bei euch unter Vertrag. Der fährt jetzt für Astana, ist dem einen oder anderen Radsportfan vielleicht auch ein Begriff. Anton Schiffer hat jetzt den Sprung zu Wismar in die World Tour sogar geschafft von euch. Und mit Milkias Mekele ist auch ein Fahrer von euch jetzt in ins neue Devo-Team von Ineos gewechselt. Ist das auch so ein bisschen was euch stolz macht, was ein Teil eurer Identität auch sein soll, quasi der Startpunkt einer Reise zu sein, die vielleicht sogar zu dann noch in die World Tour führt? Oder ist das was ihr zwar, worauf ihr auch stolz seid, aber was jetzt gar nicht so der Fokus eurer Arbeit sein soll?
Einmal tief Luft holen. Ich geb gerne Antworten, wo ich auch 5 Minuten später vielleicht überlege, damit habe ich mir keinen Gefallen getan oder ich hätte es besser nicht so sagen sollen. Und andererseits brenne ich auch immer darauf, irgendwo ein bisschen mehr irgendwo eine Kerbe da reinzuhauen. So eine Ausdrucksweise von mir ist, wir sind kein Devo-Team. Uns interessiert das nicht, dass ein Sportler von uns wohin kommt. Ausgenommen natürlich, wenn ein afrikanischer Sportler über uns seine Karriere beginnt und weiterkommt, dann wissen wir haben da nichts falsch gemacht und das ist gut. Aber das ist nicht unser Ziel. Muss ich jetzt kurz erklären, warum. Also natürlich, wenn der Anton Schiffer zu Jumbo-Visma wechselt, macht uns das super stolz, das freut uns und das können wir gar nichts dagegen haben. Also ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber wir sind als Kontinentalteam, auch da nämlich wieder diese europäische Perspektive, wie wir hier als Kontinentalteams irgendwie definiert werden und was wir global erleben, was ganz anders ist. Wir sind ein eigenständiges Profiteam mit einer eigenen Identität, was für seinen eigenen Erfolg fährt. Wir sind kein Verbandsteam, wir sind keine U23-Nachwuchsmannschaft, wir sind kein Devo-Team. So schwer das in Deutschland oder in Europa begreiflich ist, wir sind ein eigenständiges Profiteam. Und wir fahren für unsere eigenen Erfolge und wir wollen eigene Sportler haben, die erfolgreich sind. Und ich finde das immer ganz interessant, dieses Runterreden von Kontinentalteams, was wir hier oft haben. Natürlich haben wir hier sehr viele Kontinentalteams, die auch nicht viel dahinter haben. Nicht, weil die das schlecht machen, sondern weil einfach, wieder zurück zu dem wirtschaftlichen Produkt, weil das Produkt Kontinentalteam, je nachdem wie es organisiert ist, vielleicht auch nicht mehr Marktwert generieren kann. Aber ganz nettes Beispiel, vielleicht der ein oder andere kann sich das daran vielleicht mal so ein bisschen, der da sich noch nie mit beschäftigt hat. Wir hatten, was war das, gestern Tour of the Alps Etappe oder vorgestern? Mhm. Da hat ein Sportler gewonnen eines Teams Yukio. Ich schätze mal, dass im europäischen Radsport selbst Radsportfans zu 95% oder 99% noch nie diesen Teamnamen gehört haben. So, in Asien gibt es 4, 5 Kontinentalteams, deren wirtschaftliche Dimension so groß ist, da kann jedes italienische Pro-Conti-Team einpacken dagegen. Das sind dort die größten Teams. In Asien zum Beispiel brauche ich keine World Tour-Lizenz. Die macht gar keinen Sinn, weil außer dieses Retortenrennen da in China in der World Tour kann ich alles andere dort mitfahren. Und Tour de Langkawi, Qinghai Lake und Hainan und sonst was sind alles riesengroße Dinge. Das sind Teams mit mehreren Millionen Euro Etat. Da steckt richtig viel dahinter. Und diese mehrere Millionen haben wir auch nicht, aber da wir global als Kontinentalteam unterwegs sind, was wir da machen, das ist so, wie wir uns da auch eher sehen. Wir sind einfach ein eigenständiges Team, was für seine eigenen Sachen arbeitet. Wenn es uns gelingt, uns zu einem Pro-Team entwickeln, nehmen wir das gerne mit, aber ansonsten sind wir auch als Kontinentalteam einfach selbstbewusst und arbeiten an unserer Sache. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht gar nicht mal konfrontativ, sondern ich würde eigentlich eher auch alle meine sozusagen Mitstreiter, die auch Kontinentalteams organisieren, animieren, etwas selbstbewusster ihr Produkt auch zu vertreten. Natürlich auch mit dem Anspruch, man muss das ständig verbessern. Das ist wieder dieses Wirtschaftliche, was wir am Anfang davor gesprochen haben. Wenn ich halt ein Kontinentalteam so organisiere, wie das heute in unserer Medienwelt mit Instagram, Influencer und so weiter, wenn das eben nicht adäquat visuell aufbereitet wird, wenn da das Storytelling fehlt, wenn da alles nicht so stimmt, dass das eben aus heutiger Sicht für einen Marketingleiter Wert generiert, okay, dann habe ich auch nichts in der Hand. Dann kleiste ich am Ende ein Trikot zu für ein paar Sachwerte und behaupte, das ist Profi-Radsport. Aber das kann doch nicht unser Anspruch sein, sondern irgendwie, wir müssen uns alle gegenseitig triggern und unser Produkt ernst nehmen und sozusagen unseren Markt entwickeln. Was in der World Tour trotzdem auf anderer Dimension, aber ja, wie man eben in den Berichten immer liest, genau das gleiche Thema ist. Mhm. Und das ist deswegen wieder ein bisschen ausgeholt, aber was ich hoffe, ist so ein bisschen verständlich, was ich damit meine. Das heißt, Total. Natürlich wollen wir den Anton Schiffer lieber bei uns weiter haben, mit ihm Rennen gewinnen, als dass der bei Visma fährt, weil da haben wir rein gar nichts davon. Dass das für den Anton Schiffer mega cool ist, uns freut, überhaupt keine Frage. Das ist eine mega coole Story. Natürlich sollte er das sofort machen, da kann ich ja nichts dagegen haben. Aber wir sind keine Entwicklungsplattform, kein Dienstleister für andere Teams. das mal so ein bisschen ja, dahingeschmissen formuliert praktisch.
Ja, total. Zu dem Thema werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Folgeinterview machen, auch so zum bisschen zum deutschen Conti-Radsport und generell so der Struktur, die da vorherrscht, die ja dann hin und wieder auch so ein bisschen schief ist. Auf jeden Fall ein sehr spannender Impuls, den du da mitgibst. Jetzt seid ihr ein eigenständiges Team, hast du auch sehr richtig hervorgehoben. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurer aktuellen Saison bislang auf sportlicher Ebene? Ihr habt ja doch schon wieder einen ordentlichen Rennkalender hingelegt. Ein UCI-Sieg ist bislang noch nicht rausgesprungen, aber trotzdem ja durchaus ein paar gute Ergebnisse. Also alles nach Plan oder wie schätzt du das da ein?
Einfach und ehrlich geantwortet, im Moment schlecht unterwegs. Mhm. Wir brauchen da Zeit. Ein bisschen anders geantwortet. Also was wir aktuell haben, ich nenne das mal, das ist jetzt so praktisch BikeAid 3.0 oder die dritte Generation. Also wir betreiben aktuell einfach auch wieder einen kompletten Neuanfang. Das gefühlt jetzt über die Jahre, wo wir es machen, ist das irgendwie das zum dritten Mal passiert, so für mich so ein natürlicher Rhythmus. Wir haben die erste Generation erfolgreicher Sportler gehabt, damals mit Nicodemus Holler als Gesamtwertungsfahrer, mit Justin Wolff im Zeitfahren, mit Lukas Carstensen im Sprint. Das waren so mit drei der erfolgreichsten und stärksten Charaktere auf deutscher Kontinentalebene. Danach haben wir jetzt eben eine Situation gehabt mit Vincent Dorn, mit Anton Schiffer, Pirmin Eisenbart ging mal noch eine Zeit lang in so eine Richtung, und Oliver Mattheis. Anton Schiffer ist weg. Vincent Dorn hat den Leistungssport beendet und jetzt gibt's einfach wieder einen neuen Aufbau, einen neuen Schwung. Ich muss sagen, das ist nicht einfach, weil ich bin einerseits jemand, der halt Leistungssport auch super relativiert und versucht das immer so ein bisschen auch in Diskussion mit jungen Sportlern zu sagen, denkt auch mal ein bisschen über die gesamte Welt nach, was das, da gibt's ganz andere Themen und wie wichtig ist das, ob du 5 Watt mehr fährst oder nicht. Andererseits trotzdem stehe ich auch komplett dazu, wenn wir ein Radteam melden und eine UCI-Registrierung, die Tausende von Euro kostet und wir eine Startnummer drauf machen, dann machen wir das, weil wir das geil finden, Rennen zu gewinnen. Und unser Anspruch ist, UCI-Rennen zu gewinnen. So hart und einfach und ich feiere nichts mehr ab, trotzdem ein Rennen zu gewinnen. Wenn wir unseren Sportler ein UCI-Rennen gewinnt, dann fange ich an zu heulen. Und dafür brennen wir halt. So, und wir wissen aktuell, wir müssen im Moment erstmal unseren Kader wieder neu aufbauen, Leute entwickeln und gucken, wo kommen wir dahin, und das wird noch ein bisschen dauern. Also aktuell, ganz ehrlich, sind wir mit unserer Saison noch nicht zufrieden, aber da will ich jetzt auch überhaupt gar keinen einzelnen Sportler für verantwortlich machen, sondern das ist einfach praktisch wieder eine neue Generation, wieder ein neuer Ansatz und wir müssen unser Team neu aufbauen und wir sind halt kein World Tour Team, das sich irgendwelche Namen kaufen kann, sondern wir müssen kreativ sein. Klar, wir müssen uns, auch das ist ja immer so diese Diskussion, ich hatte das jetzt eben mal so anders verteidigt. Conti-Teams werden da immer so gefragt, diese ganze Devo-Team-Geschichte, macht das überhaupt noch Sinn, ein Conti-Team einzelnes zu führen? Es gibt auch die Devo-Teams. Dann sage ich einerseits, das ist uns völlig egal, ob es 50, 100 und sonst was Devo-Teams gibt. Das ist gar nicht unsere Spielwiese. Also ein Devo-Team ist für mich ein Team ohne jegliche Identität. Das hat für einen Sponsor, das ist ein Anhängsel an einem World-Tour-Team. Die meisten Devo-Teams, die haben noch nicht mal eine eigene Medienpräsenz. Mhm. Spielt für uns gar keine Rolle. Ob die da sind oder nicht, das ist eigentlich, existieren für uns so gesehen nicht. Andererseits, klar, im Sinne, wie können wir mit unseren Ressourcen sehr gute Sportler finden, ist das natürlich zunehmend schwieriger, je besser die ganzen Scouting-Strukturen und Entwicklungsstrukturen der World Tour Teams sind. Wenn das von Junioren über U23-Mannschaft alles komplett da ist, dann ist es natürlich nicht so, dass uns jedes Mal irgendwo sofort ein Anton Schiffer in die Hände fällt, sondern das ist halt schwierig. Klar, also das braucht einfach ein bisschen Zeit, aber einerseits, wie gesagt, könnte ich darüber emotional so ein bisschen enttäuscht sein und sagen, wir wollen halt Rennen gewinnen. Und andererseits weiß ich aber auch, dass wir kann nicht immer das Gleiche erwarten. Letzte Saison war wieder irgendwie aufs Neue für uns eine absolute Top-Saison. Das kann man nicht erzwingen. Das lässt sich nicht immer einfach wieder erholen. Das ist ganz klar. Und trotzdem, wenn man das einmal erreicht hat, will man aber auch in der Erwartung nicht mehr zurück. Also deswegen den Druck. Sag mal, wir versuchen bei uns im Team wirklich mit wenig Druck zu arbeiten oder so, aber das erkläre ich immer wieder unseren Spuren. Ich sage, den Druck, den empfinde ich auch so. Wir wollen einfach Rennen gewinnen und UCI-Rennen gewinnen. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Themenbereich, aber deswegen, wir haben immer so in Deutschland auch diese Diskussion mit Bundesliga und so weiter. Mhm. Absolut nichts dagegen, aber ich mache keine UCI-Lizenzierung, um nationale Rennen zu fahren. Das brauche ich ja dafür gar nicht. Mhm. Wir bezahlen mit Lizenzierung, Versicherungen und Lizenzen und so weiter, kostet das mittlerweile weit über 25.000 Euro und nur die Lizenzierung als Kontinentalteam. Das kann ich alles weglassen, kann ich immer noch 2.2 Rennen als Renngemeinschaft fahren, fahre die Bundesliga. Also der Anspruch für uns kann nur UCI-Rennen sein und da haben wir uns über die Jahre mit unseren Erfolgen schon irgendwo eine gewisse Position aus globaler Sichtweise auf Kontinentalteams erarbeitet und das ist auch weiterhin unser Anspruch. Und vielleicht noch nicht jetzt direkt über kurzfristig in der Saison, aber da werden wir schon auch wieder hinkommen.
Ja, dann hast du schon perfekt ein bisschen hingeleitet auf meine Abschlussfrage. Wir haben jetzt viel über Vergangenheit und Gegenwart gesprochen. Jetzt mal einfach so in die Tüte gesprochen. Wo siehst du die nächsten Schritte? Wo hättest du Bike Aid gerne in 5 Jahren hinentwickelt gesehen? Weiter erfolgreich auf UCI-Ebene, weiter überhaupt existent? Ist das eine Sorge, die dich umtreibt? Oder ist es vielleicht sogar wirklich die Pro-Lizenz? Wo wäre deine Idealvorstellung, wo euer Team in 5 Jahren steht?
Also ich persönlich stelle mir natürlich, aber ich glaube auch das trifft fast auf alle zu, die so ein Team organisieren, bestimmt 5-mal am Tag die Frage, macht das Sinn, was du da machst? Kannst du das ernsthaft weitermachen? Ich habe 2 kleine Kinder, eine Familie. Ich muss auch irgendwo gucken, wo ich bleibe. Und das ist tatsächlich ein Riesenspannungsfeld. Je älter man wird und je mehr, also so Klassiker auch bei mir ist immer, dass ja, meine Eltern, wie auch immer, die verstehen alle nicht, was ich da treibe. Und jeder sagt, wann machst du eigentlich mal was Ernsthaftes? Bisher hat mir das alles Spaß gemacht und ich mache das aus Überzeugung. Und trotzdem denkt man manchmal, vielleicht haben die auch recht, das ist irgendwie alles nichts Ernsthaftes. So, das ist die eine Frage, so wie lang kann man das machen? Meine Begeisterung ist da unbegrenzt bisher und trotzdem fragt man sich das auch. Das ist das eine. Das zweite ist, wo wollen wir hin oder wo wollen wir Teil von sein und wie kann das weitergehen? Also trotzdem habe ich persönlich einfach, ich kann mich nicht beschreiben, was ich bin oder was ich da mache, sondern ich bin Radsport begeistert und hoffe, irgendwie einen Teil in dieser Sportart mitwirken zu können, dass wir in Deutschland einfach coolen Radsport haben. Und das ist eigentlich erstmal das primäre Ziel, dass wir auch in 5 Jahren mit der Sache weiter daran arbeiten, wie wird Radsport in Deutschland breit, aktivierend, teilhabend identifizieren, dass Menschen Profi-Radsport schauen möchten, dass Menschen begeistert auf der Straße Rad fahren, dass die Sportart akzeptiert wird, dass junge Sportler nicht täglich irgendwie wie Feinde auf der Straße betrachtet werden, die man besser totfährt, sondern dass das einfach eine schöne Sportart ist, die Menschen begeistert und dass wir in Deutschland halt irgendwo Rennen haben, wie eine Deutschlandtour und auch weitere Rennen dazukommen, wie zum Beispiel jetzt die Sauerlandrundfahrt. Und wenn das einfach eine Dynamik ist, die weitergeht und wir unseren Teil irgendwo damit beitragen können, das ist erstmal das Hauptziel. Und da bin ich im Moment, sieht man ja halt so an den ein oder anderen Dingen, dass man im Moment wieder in Deutschland sehr optimistisch sein kann. Da sind ja schon ein paar sehr wichtige Dinge passiert. So ein Stichwort wie Lidl, das wirklich ein nationales, relevantes Großunternehmen sich zum Radsport bekennt. In dem Fall eben genau konträr zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das würde ich sagen, ist eine 100% strategische Überlegung, die, wenn man sich das näher anschaut, auch super passt und Sinn macht. Das ist kein Mäzenatentum, das ist keine Liebhaberei, sondern das ist die klare Entscheidung, wir machen da was für unser Image als Discounter. Wir heben uns extrem von Aldi dagegen ab. Wir gehen da eine Dynamik rein, die passt und so weiter. Das ist ein super großes Signal. Wir haben, wird immer so gern so ein bisschen kritisch gesehen. Trotzdem in Deutschland müssen wir es halt so sagen. Wir haben jetzt halt letztes Jahr einen jungen Fahrer auf dem Tour de France Podium gehabt und das bringt Dinge mit sich. Wir haben bei der Deutschlandtour, die Deutschlandtour ist ein mega cooles Projekt. Das war aber über lange Zeit jetzt ein sehr zähes ASO-Investmentprojekt. Und letztes Jahr hat man zum ersten Mal gesehen, die Bevölkerung in der Breite hat dieses Event angenommen. Es war auf einmal richtig brechend viel los überall. Es wurde richtig angenommen in der breiten Bevölkerung. All das sind Dinge, wo ich sage, okay, da kommen Dinge zurück oder entwickeln sich neu, wo wir einfach irgendwo mit unseren Dingen auch was mitbewegen wollen. ob wir es schaffen, Pro-Conti zu werden. Das ist auch das für mich natürlich eine ganz spezielle Frage. Jedes Conti-Team irgendwie behauptet das. Wir machen jetzt Conti, in 2 Jahren machen wir das und dann gewinnen wir die Tour de France. Deswegen ist das eigentlich so eine bisschen banale Aussage, die man eher nicht bringen sollte, wenn man ein Conti-Team macht, weil budgettechnisch ist man von vielem weit weg und muss da klar sagen, bleibt mal wirklich realistisch. Mhm. Eine andere Aussage von mir dazu ist aber immer die, dass ich sage, als Kontinentalteam, das, was wir bisher jetzt gemacht haben als Kontinentalteam, das können wir in der Außenwahrnehmung, welche Position wir uns da eigentlich so ein bisschen erarbeitet haben über die Jahre global unter, ich setze das gern so zahlentechnisch in Relation, ich sage, es gibt weltweit 170 Kontinentalteams etwa. Davon sind auch von mir aus noch ein paar mehr stärker wie wir, aber wir zählen mit zu den relevantesten Kontinentalteams in der globalen Wahrnehmung. Wir können auch das Dreifache, Fünffache, Zehnfache an Geld haben. Das bräuchten wir sehr dringend. Der Effekt wäre vorrangig mal, dass wir besser arbeiten können. Mhm. Den Output, den können wir, viel mehr können wir als Kontinentalteam nicht bewegen. Wir können immer noch ein paar bessere Sportler haben, wir können unsere sportlichen Leiter alle Vollzeit anstellen, was auch immer. Aber als Kontinentalteam gibt es auch eine Grenze, was man so wirklich an wirklich relevanter Medienreichweite bewegen kann. Das ist endlich und da geht wahrscheinlich nicht so viel mehr. Und deswegen würde ich halt sagen, wenn unser Anspruch ist, irgendwo den Radsport zu bereichern, zu verändern, Dinge auszuprobieren, dann wäre der konsequente Schritt pro kontinental, weil dann bringen wir das Ganze nochmal auf eine andere Bühne, wo nochmal mehr Leute darauf aufmerksam werden und wir mit anderen Herangehensweisen irgendwo Impulse setzen könnten. Das ist eigentlich der Grund, warum ich sage, deswegen neben dem Betriebswirtschaftlichen, dass wir dann sagen können, okay, die Leute, die das alle machen, dann werden sie auch entsprechend alle bezahlt wie eine ordentliche, vollberufliche Anstellung, was im Kontinentalbereich natürlich bei weitem nicht der Fall ist.
Das sind doch schöne Schlussworte und eine interessanter Ausblick. Ich glaube, wir haben hier bestimmt den einen oder anderen gewonnen, der euren Weg jetzt auch zukünftig etwas enger verfolgen wird. Ich könnte ja auch noch stundenlang zuhören und vielleicht gibt's ja an der Stelle nochmal die Möglichkeit dazu, in absehbarer Zukunft noch das ein oder andere Thema zu vertiefen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in die sehr, sehr bunte Welt, ich glaube, das kann man sagen, von Bike Aid mitzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg sportlich und auch was generell so die Vision hinter Bike Aid angeht, dass ihr da viel Erfolg habt und das so vorantreiben könnt, wie ihr euch das wünscht. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch, Lukas. Weil du es gesagt hast, trotzdem ganz kleine Anregungen, was vielleicht würde sowas mal Sinn machen, dass man. Also ich erzähle ja hier aus meiner Perspektive und es gibt auch andere Leute, die sowas organisieren, die auch mal dort und dort sitzen. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn es auch mal irgendwie sozusagen, ich nenne es mal ganz einfach öffentliche Streitgespräche, also dass auch da konträre Positionen mal, in einem Podcast hüllt man sich auch ganz gern mal so in eine Richtung ein. Mhm. Mir macht das Spaß. Wie gesagt, ich kann stundenlang darüber reden.
Ja.
Es wäre vielleicht aber auch für Zuhörer mal interessant, wenn hier jetzt zum Beispiel jemand mir gegenüber sitzen würde, der eine ganz andere Position dazu hat und man zum Beispiel mal über dieses Thema deutscher Profiradsport, Kontinentalteams eben ganz unterschiedliche Perspektiven austauscht, in einem guten, konstruktiven Rahmen, aber mit bisschen Reibung. Sowas finde ich auch mal sehr spannend.
Total, das ist eine sehr gute Idee, das werde ich mir aufschreiben und werde da bestimmt mal auf dich zukommen, wenn sich das irgendwie in die Tat umsetzen lässt. Wir sind ja generell, haben wir auch so ein bisschen den Anspruch, ein bisschen eben diese Themen mal anzusprechen und hinter die Kulissen zu gucken und nicht nur darauf zu schauen, was auf dem Rad passiert und das würde ja sehr gut in dieses Konzept passen und damit verabschiede ich mich für diese Folge, für diese umfangreiche Interviewfolge hier von Radio Tour. Ja, folgt dem Podcast gerne, lasst uns auch Feedback da. Ich glaube, auch Matthias freut sich da zu hören und eure Impulse vielleicht nochmal in der einen oder anderen Form auf Social Media zu lesen. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann mit unserer regulären Wochenfolge am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.